Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für... Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com. Bei mir dabei ist der Martin aus Köln. Servus.
Ja, servus.
Woher?
Sag mal,
woher?
Aus Köln.
Ja, aber von?
Wie von?
Von woher?
Von woher? Von? Also mein Blog, meinst du etwa? Subsvonoobs.com.
Genau.
Ich habe sogar was gepostet.
Echt?
Aber dann regst du dich wieder auf, dass es zu viel Werbung ist.
Wieso? Reg ich mich auf?
Weil wieder Weber im Beitrag vorkommt.
Ja gut, kann ja auch schon mal passieren, ne?
Nö. Ich arbeite mit denen zusammen, mit denen es mir Spaß macht.
Ja.
Bislang kriege ich noch kein Geld dafür.
Okay.
So wird sich wahrscheinlich auch nie ändern.
Muss ja vielleicht auch nicht, wenn es Spaß macht.
Ja, genau, so sieht's aus.
Wuhu. Sehr schön. Ja,
wir, Woche gut rumgekriegt?
Ja, aber wie? Wir waren ja schon beide ein wenig außer Landes, kann man fast sagen, ne?
Ja, wahnsinnig weit weg, aber ein wenig Urlaub braucht der Mensch, ne?
Ja, habe ich mir auch gedacht. Wo wart ihr?
Ja, wir haben quasi Urlaub auf Balkonien gemacht, ohne einen Balkon zu haben. Nein, wir sind ziemlich aktiv, überall ein bisschen, überall mal da, mal hier gewesen. Vom Freibad angefangen zum am Niederrhein, in so einem Kinderbespaßungsland Irland, ne, mit irgendwie 950 Grillstationen und auch so ein bisschen für Erwachsene, so ein paar lustige
Sachen. Im Kinderland?
Ja, mega geil gemacht.
Aha.
Also irgendwie, also auf dem Prospekt steht noch 950 Grillstationen, sind aber ein paar dazugekommen, also es könnten gut 1000 sein. Also Schwenkgrills mit einer Sitzbank, also mit Sitz, also so eine Sitzreihe mit Sitz, so einem Tisch da dran und so, also wo praktisch jeweils eine Familie grillen kann.
Aha, cool.
Mega cool gemacht. Du kannst dein eigenes Essen mitbringen, du kannst aber auch, du musst den Grill da nicht sauber machen, du kannst ihn da stehen lassen, das machen die für dich. Saubere Sache.
Fett. Ja, das habe ich auch gesehen, in Neuseeland ist das, haben die auch so Stationen, wo du, glaube ich, ein paar Euro bezahlst, also wirklich frei auf freiem Gelände in der Stadt, bezahlst ein bisschen Geld, dann geht der auf und du lässt es komplett dreckig und am nächsten Tag macht die Stadt die sauber.
Ich stell dir mal vor, da wo das Meetup immer stattfindet, für 20 Euro so 10 Buden jeweils, ne?
Das ist schon geil,
Wäre doch mal optimal. Also hier gibt's was in der Nähe, da wollen die für so ein etwas größeres Ding, wo du auch zu 20 Leuten grillen kannst, wie für 4 Stunden 150 Euro haben.
Ja, klar.
Das macht ja keinen Spaß.
Ja.
Na?
Ja, auf jeden Fall. Es ist schwierig. Also.
Ja.
Ich meine, die Idee ist eigentlich cool, irgendwas anzubieten. Du musst halt nur gucken, dass du alles so robust baust, dass die Leute es nicht kaputt kriegen, weil ich glaube, das ist natürlich auch schwierig.
Ja, ich meine, das waren dort zum Beispiel normal Schwenkgrills. Na klar, wenn die in freier Natur stehen, musst du auch schon wieder was bauen, was keiner klauen kann und so, ne? Ja. Ist dann auch nochmal was anderes, klar.
Ja. Und die haben auf Kohle?
Ja, also du kannst ja entweder für 3,50 eine Portion Kohle quasi kaufen oder kannst ja auch alles einfach selber mitbringen. Du kannst auch so Grillpakete und Grillwürste kaufen, ne? Dass du da grillen kannst.
Ja.
Ne? Ist halt so extra für Kinder von groß bis klein gemacht, dass die für alle Altersgruppen gibt's da halt was und ja, und kannst da halt einen ganzen Tag verbringen und da dein eigenes Essen und Trinken mitbringen.
Kostet
auch nicht viel Eintritt, 5 Euro pro Person. Wo ich das Bild mit den ganzen Grillstationen gepostet habe, kam auch direkt von Twitter eine Anfrage, ob wir da nicht mal ein Meetup veranstalten wollen. Schönes Grilltreffen. Wenn wir uns die Kosten für den Park, für die Parkmiete teilen, dann könnte man das ja gerne machen. Naja. Ich meine, im Endeffekt, einen chilligeren Ort gäbe es nicht, ne? Es ist alles da.
Überdacht, ne? Bei den Wetterbedingungen, die du öfters bei dem Meetup hast.
Ja, ich habe ja dieses Jahr echt das große Wetter losgezogen. Ja. Aber naja, es kommen ja wieder schönere Zeiten.
Die kommen jetzt.
Tja, die sind stark im Kommen. Wir haben ja beide Glück gehabt mit dem Wetter, ne?
Aber richtig.
Ja. Jetzt, vorgestern waren wir noch halt in Maastricht und hatten wir auch perfekten Sonnenschein.
Ja. Du warst nur einen Tag dann da?
Ja, genau. Ja. Einen Tag, ja. Und du?
Ich war 4 Tage in Karlanshoog. Also es ist so Nordspitze über Amsterdam. Also auf der linken Seite von Holland ganz oben. Da geht dann Texel. Müsste ja da die erste Insel sein, also es ist fast schon da oben. Und ja, klar, ne, hier war schon der große Sommer in Deutschland mit über 30 Grad. Und da war das an der Küste echt angenehm bei 24 Grad, Sonnenschein, bisschen Wind. Ja, Wasser war mir noch zu kalt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber schön um 12 Uhr mit einem Bierchen am Strand anfangen. Wird schön gechillt durch den Tag gehen. Das war schon geil.
Trinkst du dann auch schon so richtige Biere oder eher so leichte, sowas wie ein Amstel oder ein Kölsch oder irgendwie sowas?
Also ich muss sagen, ich habe einfach mit dem angefangen, was da war. Ich bin in den Supermarkt am ersten Tag und habe einfach mal kräftig reingegriffen, jede Menge Kram geholt. Und da waren schon starke Sachen bei. Und ja, ich glaube, wir haben, wenn es um 12 Uhr losging, dann schon mal so mit einem Kölsch angefangen am Strand und dann ist es langsam gesteigert bis zum Düvel zum Beispiel.
Weißt du, was ich gerade im Glas habe?
Ein Grolsch.
Ein Grolsch, aber der Lentebock.
Ja, das habe ich gerade auf Instagram vor mir. Mhm. Den habe ich nicht gehabt bei uns im Supermarkt. Den Lentebock, das ist Frühlingsbock, ne?
Also laut Übersetzung. Also
Lente ist Frühling.
Genau. Habe ich das auch so in Erinnerung. Das ja. Gute ist irgendwie holländisch, also wenn man Deutsch mit Kölsch so und einen Ticken Englisch mischt, dann ist man ungefähr bei holländisch.
Ja.
Niederländisch, ja. Irgendwie versteht man sie immer.
Besonders, wenn man einen getrunken hat.
Ja, dann geht es schon leichter, ja. Ne, Bier ist ja auch immer das große Thema, wenn ich in Holland bin.
Ich habe mich da überhaupt nicht so vorher drauf so eingeschossen. Ich dachte so, ja, gibt's ein schönes Bierchen. Und wie ich dann in diesen Albert Heijn gestolpert bin und ein ganzes Bierregal und dann wirklich alles Mögliche da gestanden hat. Da waren Brewdog hatten die zum Beispiel auch.
Genau, die haben das Brewdog Punk IPA. Mega gutes IPA.
Ja.
Und das in einem Supermarkt, das wie bei uns Edeka ist.
Ja.
Also wenn man sich das mal vorstellen könnte, das wäre bei uns mal langsam so.
Ja.
Das war schon nicht schlecht.
Ja, da waren auch Biere aus San Francisco und sowas. Also neben den ganzen holländischen Bieren, die ich getrunken habe, also ultra gerne Düvel. Also es ist mein absolutes Lieblingsbier. Wenn ich da bin, ich meine, es ist nicht lange mein Liebling, weil mit 9%, 8, irgendwas, bist du natürlich auch schnell am Ende, ne?
Ja, das kenne ich irgendwo her.
Ja, aber man hat ja Urlaub, ne? Also
so sieht's aus.
Und zum Abendessen ist dann Schluss mit den Erfrischungsgetränken, dann geht's dann zu Rotwein über.
Ja, ich bin ja kein Rotweintrinker, aber dir gönne ich jeden Schluck.
Ja, war echt, ja.
Cool. Sehr schön. Und kulinarische Erlebnisse dort gehabt? Oder gab's da hauptsächlich Pommes?
Nee, ich habe keine einzige Pommes gegessen. Ich bin sehr stolz auf mich.
Ja.
Also ich war tapfer und stark. Meine Frau hat schön ein Fritz-Spezial neben mir gegessen. Ich hätte sie gern probiert, aber ich habe gesagt, wenn du jetzt einmal damit anfängst, kannst du nicht mehr aufhören. Ich habe da noch ein Bier getrunken.
Es ist ja auch immer nur das Essen, was man zum Bier trinkt, was einen
dick macht. Naja, ne? Bei den Bieren bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber nee, wir haben viel selber gekocht. Wir waren noch mit Freunden da, die hatten noch ein kleines Kind dabei und wir haben es echt ganz easy gemacht. Wir hatten direkt eine Ferienwohnung am Strand. Das heißt, wir konnten, wir waren viel am Strand. Wir haben eine Tour gemacht nach Alkmaar und da ist freitags Käsemarkt.
Ja, genau. Ich war auch schon öfter mal in Alkmaar und wir hatten auch uns intensiv nach einer Ferienwohnung für dort umgeschaut für in 2 Monaten.
Mhm. Habt ihr jetzt schon eine?
Wir haben eine und sind aber neben Alkmaar gelandet, also obwohl wir da auch eine hätten haben können.
Ja.
Wir wollten eigentlich schon sehr, also in Alkmaar eine haben und dort, wo der Käsemarkt ist, da an der Ecke war auch direkt eine Wohnung.
Ja, da habe ich schon mal jemanden gehört, der da genau die Wohnung gekriegt hat, so nah.
Ja.
Das muss auch cool sein. Aber die haben, wie gesagt, dieser Käsemarkt ist nur freitags.
Genau, und das Besondere ist, ein Käsemarkt.
Im Grunde wird da der Käse versteigert. Also die haben den ganzen Platz in der Mitte abgesperrt und dann sind da ganz lange Reihen, wo dann der Käse aufgereiht ist, immer in Zweiertürmchen. Ein so ein Laib hat plus minus 13 Kilo. Mhm. Und da sind halt die verschiedenen Käsebauern, die da das Zeug, die Käse, das sind meist die Skauder Beemster gewesen, die sie da in Reihen aufgestellt haben. Und die haben dann so Träger mit so Holz. Das sieht aus wie eine, wie heißen das? Nicht eine Lore, wo der König senfte. Also da werden dann diese Käseleiber drauf platziert. Das sind, glaube ich, ich sehe jetzt hier mal 8 Käseleiber, vielleicht sogar noch 2 dazu, also 10 Käseleiber, 130 Kilo. Und die haben dann so ein Geschirr an mit langen Seilen dran, die sie dann um diese Tragegriffe, wo man eigentlich die Sänfte anfassen würde, wo sie sich einhängen und heben dann diese Sänfte ungefähr nur so 20, 30 Zentimeter maximal. Also die schwebt über dem Boden und sie müssen sich gar nicht tief bücken dafür. Und dann rennen die, oder das ist wirklich ein komischer Lauf, den die da machen, von diesen Bahnen rüber zu einer alten Waage. Da wird dann nachgewogen und da turnt dann noch dieser, ich glaube, der Marktleiter rum und ein Vertreter für diese Bauern. Und die handeln dann da alles Mögliche aus. Also wird ständig irgendwas aufgeschrieben und dann müssen diese armen Träger die ganzen Käse wieder an den anderen Reihen zurücktragen. Am anderen Ende des Platzes stehen dann so alte Karren, so alte Holzkarren, wo dann der Käse draufgeladen wird und wird dann um die Ecke gebracht und da steht dann der LKW und dann werden sie weggefahren. Also ist schon sehr...
Ist das eine Show oder ist das einfach nur, um ein Tourismusding zu haben oder handeln die da noch wirklich und hat das noch einen Sinn?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich glaube, es wird schon noch irgendwas gehandelt. Früher war das wohl so, dass die da viele verschiedene Käse gehandelt haben, also aus größeren Regionen auch, wo das dann irgendwo auch Sinn gemacht hat, wo es ein Umschlagsplatz war. Im Moment scheint mir das so, dass es einfach nur ein Export ist von dem Käse, der vor Ort produziert wird, das Ganze einfach ein bisschen inszeniert. Aber ich denke schon, dass da ein Stück weit auch vielleicht gehandelt wird. Aber man kann sich, glaube ich, davon verabschieden, dass man meint, das ist jetzt weiß Gott was für ein echter Event. Mhm. Aber wird mit Leinwand und Kamerateams, die rumlaufen und auf dieser großen Kirche oben ist ein Kameramann, der von oben nochmal aufnimmt und ständig sind da Schnitte und man sieht Close-ups und so. Das ist schon echt ein Event.
Und jeden Freitag ist der in Alkmaar.
Genau, von 10 bis 12:30. Das ist gar nicht so lang und ja, ist ganz schön. Also ich fand es sehr witzig, das einfach zu sehen. Besonders halt diese Träger, die diesen Käse durch die Gegend tragen. Die laufen irgendwie, als ob sie ein Problem hätten.
Ja, wenn die jedes Mal 130 Kilo mit dir rumschleppen muss, zu zweit, also hast du bestimmt irgendwann ein Problem.
Ja.
Sehr schön. Hast du denn auch Käse nicht nur angeschaut, sondern gekauft?
Ja, also ich habe dann drumherum stehen überall Marktstände. Da kriegst du dann diese komischen kleinen Käse, die so Handteller groß sind. Mit Wachs drumrum. Ich fand die total unspektakulär. Auch die, ich finde
so quasi kleine Laibe.
Ja, so ganz kleine Laibe, so Touri-Dinger. Weißt du, okay. Ich kann damit irgendwie überhaupt nichts anfangen. Ich finde, die sind so, da ist so viel Wachs drumrum und dann sind da so 0815 Käse für mich eigentlich drin. Einfach wenn ich einen jungen Gouda haben will oder einen mittelalten, das interessiert mich eigentlich bei Gouda nicht. Und dann hast du noch irgendwelche Kräuter da drin oder sonst irgend so einen Scheiß, finde ich irgendwie total lame. Also dafür brauche ich keinen Käse kaufen und dann noch für teuer Geld. Wir sind dann in eine Kaffeerösterei in 1-2 Straßen weitergegangen, haben einen Kaffee da getrunken und habe ich die halt gefragt, ob sie irgendwie einen Tipp hat für einen Käsespezialitätenladen. Und der ist dann rausgelaufen, irgendwie 2 Geschäfte weiter, hat sich irgendwo eine Karte besorgt, hat uns 3 Läden eingezeichnet, wo er meint, welche sind. Wir sind dann losgelaufen, die ersten beiden Läden gab es gar nicht mehr. Und der dritte Laden, der war dann wirklich noch da. Und das war wirklich, glaube ich, der speziellste Käseladen, wie ich es im Nachhinein auch, nachdem ich das Foto gepostet habe, wohl mitbekommen habe, weil der richtig geile Käse hat. Richtig lange gelagerte Käse. Und der war jetzt zum Beispiel ein 10 Jahre alten Gouda. 10 also Jahre alt.
Beemster ist auch gleich Gouda, ne?
Ja.
Genau.
Ich weiß nicht, ob es das gleiche ist. Wahrscheinlich ist das regional bezogen nochmal was anderes, aber es ist ein Gouda von der Grundart her. Und ich habe meinen Augen nicht getraut, wie ich das gesehen habe. 10 Jahre alt.
Ja.
Ist schon echt.
Irgendwie, man überlegt ja nicht erstmal gerade, also was das heißt, aber wenn man schon überlegt, ein alter Gouda fängt ja schon, glaube ich, bei 6 Monaten an, ne? Und 12 Monate ist eigentlich richtig alt.
Ich kann dir das jetzt gar nicht genau sagen. Ich sehe auf
dem Foto, wie ich das, glaube ich, so kenne. ist das schon ein normaler Alter-GAU, da ist schon 12 Monate, aber 10 Jahre ist das schon richtig harter Schill.
Ja, vor allen Dingen, du siehst halt richtig viele weiße Punkte im Käse. Der ist dunkelstes Orange Richtung, ja, ist vielleicht schwarz falsch. Also der hat richtig dunkles Orange, also auch nicht so ein frisches Orange wie ein Cheddar, sondern wirklich so ein dunkles Orange, aber ohne Leuchtkraft und dann durchzogen von weißen Salzkristallen. Richtig schöne Salzkristalle drin und bröselt fast wie ein Parmesan und schmeckt und riecht total intensiv. Total genial. Also das habe ich noch nicht gegessen. Ich bin echt sehr froh, dass ich den gefunden habe in den Laden.
Das glaube ich dir gerne.
Also ich habe ein Stück gekauft und also hab probiert, habe dann so 200 Gramm oder was gekauft, bin dann raus und habe gedacht, scheiße, 10 Jahre habe ich noch nie gesehen. Bin wieder zurück und habe noch 1 Kilo gekauft. Hab den einschweißen lassen, der hält jetzt noch 3 Monate so eingeschweißt, auch alles easy. Aber sowas, echt unglaublich. Dann bin ich beim zweiten Mal, habe ich auch den Chef dann noch ein bisschen gefragt. Der heißt Kahns Handel, also Kahns mit K-A-A-N-S. Und der hat ein eigenes Lager, wo er die Käse reift. Also die haben einen oder zwei Bauern, die speziell oder Käsemacher, Käsebauern, ich glaube, ich heißen die in den Niederlanden, die speziell Käse für die machen. Die kaufen die auf und lagern dann selber.
Okay, das ist so der Unterschied. Normal kaufen die ja fertig gereift. Ja, genau. Ja.
Und der hier ist jetzt wirklich hingegangen und hat selber reifen lassen.
Ja.
Der hat irgendwo ein 4-stöckiges Lagerhaus, wo 5000 Leiber zur Reifung liegen, alle möglichen verschiedenen Sorten.
Geil.
Alle mal 13 Kilo. Das ist schon echt eine wahnsinnige Menge gewesen.
Also ich habe ja, nachdem ich das Bild gesehen habe, ein bisschen in Maastricht meine Augen aufgehalten und habe immerhin einen 5 Jahre alten Beamster gefunden. Er kommt da nicht ganz so ähnlich. Also er sieht schon von Grundzügen so aus, hat auch diese Salzkristallbildung schon auch von der Größe her wie bei dir, wie bei deinem. Ist aber wirklich nicht so, bei weitem noch nicht so orange wie deiner. Mhm. Hat aber auch schon eine ganz viel kräftigere Farbe als so ein alter Gouda.
Ja.
Also so kannst du sagen, so genau dazwischen, also die 5 Jahre passen auch optisch dazu. Allerdings hat fingerdick die Rinde so getrocknet schon.
Ja.
Also, ne? Und auf dein, also das Bild, was ich jetzt bei dir gesehen habe, war es jetzt trotzdem sehr dünn noch. Oder schien das jetzt noch?
Ja, ich würde auch sagen fingerdick. Also es ging jetzt noch nicht weiter rein.
Ja. Ja, und da habe ich heute versucht, mal was über die Aufschnittmaschine zu hobeln.
Kannst du vergessen.
Das geht gar nicht. Ja. Er zerbröselt und zerfällt in Streifen.
Ja.
Aber der Geschmack ist absoluter Hammer. Ist, sagen wir mal so, der grobe Bruder des Parmesans, würde ich mal sagen. Der schmeckt halt nicht so fein, finde ich. So ein bisschen kommt ein bisschen derber daher. Schmeckt, also meiner schmeckt ja auch so ein bisschen scharf.
Mhm.
Ganz leicht scharf. Aber angenehm. Ja. Ja. Und ja, ich hab's, irgendwie kann ich mir sehr gut vorstellen, da mal auf jeden Fall mal einen Burger rauszuzaubern.
Ja, habe ich dann direkt gemacht.
War ja klar, also wenn du in deinen Urlaub nicht aus deinen Produkten, die du da kaufst, Burger machen würdest.
Ja, das ist irgendwie ein Tick, glaube ich. Also,
aber ist doch geil, ja. So ein schöner Tick.
Ja, also wir hatten Burger geplant einen Abend. Und also meiner Frau hat der Käse auch total gut geschmeckt. Also diese Würze einfach und dieses Salzspiel auf der Zunge. Die anderen zwei, die dabei waren, die fanden den einfach zu streng schon. Mhm. Und ich habe dann meinen Burger einfach schön diesen Käse einfach drauf gebröselt. Und das Aroma, was da halt kam, ich meine, das war halt echt immens. Also hat wirklich eine Umami-Power gehabt, so wie du das vom Parmesan eigentlich kennst, aber durch das Salz einfach nochmal punktuell geil.
Pervers geiles Zeug, also finde ich. Wie ist er denn? Ist er geschmolzen?
Nee.
Also ja, das habe ich mir gedacht.
Ein bisschen geschwitzt vielleicht, aber richtig weggelaufen. Also ich habe ihn jetzt auch nicht gut mit Hitze von oben bearbeiten können. Ich hatte keinen Deckel für die Pfanne, die da war und keinen Grill, den man zumachen konnte. Deswegen, vielleicht wäre, wenn man ihn abgedeckt hätte, dass nochmal Hitze von oben irgendwie gekommen wäre. Vielleicht wäre ja noch irgendwas passiert, aber ich fand es gar nicht so schlimm. Der war echt super so.
Mich würde noch interessieren, wie der Preis sich bei dir so gelegen hat.
Ja, das fand ich aber auch krass. Günstig noch.
Ja.
Da war es Kilo 27 Euro.
Boah. So, also für so ein Produkt.
Habe ich auch.
Wenn man so mal überlegt, was ein guter Parmesan im Kilo kostet.
Ja.
Ja. Also den Fünfjährigen, da habe ich extra nochmal nachgefragt, ob der Preis richtig ist, lag bei 6 Euro das halbe Kilo. Das war echt richtig krass. Ja, und man hat halt auch gesehen, dass der also wirklich alt ist. Also, dass es nicht irgendwie so ein gefaktes Zeug ist oder so. Ja. Oder, ne, das fand ich auch schon eigentlich zu günstig für das Produkt. Aber 27 Euro ist ein total guter Preis.
Ja.
So ein Produkt. Man kann ja auch nicht viel davon essen. Das muss man ja mal sehen.
Ja.
Auch so sehen, ne?
Also ich fand das sehr schön. Ich habe dann damit das mal ein schönes Bier aufgezogen, ein schönes Texels Dübel. Mhm. Also ein bisschen stärker eingebaut, ein bisschen mehr Schmelz. Und dazu habe ich ein Stück von dem Käse gegessen. Das hat sich wunderbar ergänzt. Also diese Würze vom Käse und der Schmelz vom Bier war richtig, richtig gut.
Also eher ein Käse, der zum Bier passt, als zum Rotwein?
Ich habe bewusst eigentlich gar nicht zum Rotwein gegessen. Also ich habe ein bisschen Rotwein mitgehabt, aber es war auch nichts Besonderes. Also zum Bier fand ich ihn sehr, sehr passend. Ich denke mal, der kann auch mit einem Rotwein, aber so bewusst zu Bier habe ich wenig Käse im Moment gegessen, muss ich sagen. Und das fand ich einfach ein wunderbares Aromenspiel.
Ja, sehr schön. Also, wenn ihr in Holland seid, ne, haltet die Augen auf. Das ist echt was Besonderes, was irgendwie auch gar nicht so auf dem Radar ist. Ne? Also, bevor du das nicht gepostet hättest, hätte ich nie danach geguckt. Ganz ehrlich, wie oft war ich in Holland?
Ja.
Ich war im Alkmaar, hat mich für sowas nicht interessiert.
Ja, also ich habe einfach nur gedacht, wie ich den Käsemarkt. Also ich habe im Grunde wurde mir das bewusst, wir haben donnerstags mal irgendwie Alkmaar bei Google eingegeben, was ist denn da überhaupt? Und da kam direkt dieser Käsemarkt und dann in der zweiten Zeile direkt, ja, immer freitags von April bis September. Ich so, geil, da müssen wir hin. Nächsten Tag losgefahren, die Sachen angeschaut und dann gedacht so, hier, der Käse ist ja nett, den kannst du aber nicht kaufen. Du hast dann halt überall diese Stände gehabt mit Essen, Trinken und dann halt auch jede Menge Käse. Und das hat mich total, also der Käse hat mich enttäuscht. Und ich dachte, eigentlich, wenn die so eine Käsestadt sind, wo so viel, da muss es doch bestimmt irgendwo einen Spezialitätenladen geben. Und der Laden, in dem wir dann waren, der war wirklich so schnucklig klein und ohne Ende vollgestopft mit so vielen verschiedenen Käsen. Echt schön. Das war echt, ich bin echt froh, dass ich das wieder ausgegraben habe, sogar, aber wirklich spontan.
Weißt du, wonach ich die Einheimischen gefragt habe, wo ich in Alkmaar war?
Wonach?
Nach einem Bierspezialitätenladen.
Ah.
Es gibt ja einmal das Biermuseum, auch direkt um die Ecke vom Käsemarkt.
Mhm.
Und es gibt aber auch zwei Biergeschäfte. Und eins war halt so ein Bier- und Weinladen. Und die hatten eine sehr, sehr geile Auswahl an Demolen- und Jopenbiere. Das ist ja auch alles holländisches Bier. Und die machen halt viele diese Craft-Bier-Braustile. Und da kannst du dich auch mega austoben.
Und danach habe ich dann nicht mehr gesucht.
Ja, aber dafür hast du was anderes Geiles gefunden. Und außerdem bei Albert Heijn, die Bierauswahl ist auch gut. Ne? Also
ja. Für so einen Laden auf jeden
Fall. Genau. Wir haben in Maastricht ein Parkhaus geparkt, wo oben drüber ein Albert Heijn war. Meine Familie ist schon zum Auto.
Ja, ich war auch da. Ja.
Ja.
Und, da haben wir auf jeden Fall auch geparkt, weil das ist die beste Location war dafür.
Ja, und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe noch eben schnell ein paar Bier kaufen. Ja. Die sind schon zum Auto und habe auch dein Anchor IPA gesehen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und dachte so, eigentlich sollte ich, damit ich mit dir darüber reden kann, dieses Bier kaufen, aber es haben zu viele andere zu verlockend gewunken.
Ja.
Jetzt habe ich es nicht.
Ja. Also wie wir ausgecheckt haben am Montag aus der Ferienwohnung, bin ich alleine von Holland nach Hamburg gefahren auf einem anderen Event und habe dann noch den Umweg über den Albert Heijn gemacht und habe einen ganzen Karton voll Biere gekauft. Also das, ja, ich glaube, für 40 Euro habe ich nochmal Bier gekauft, weil echt hammermäßige Auswahl. Also das beste Bier, was ich so jetzt gefühlt, das habe ich noch nicht fotografisch festgehalten, war ein, das ist ein kleiner Zwerg drauf. La Chouffée. Ich kann den, ich muss mal gucken, ob ich das finde. Ja, La Chouffée. Ist ein belgisches Bier, werde ich mal verlinken. Da ist so ein kleiner, wie ein Gartenzwerg drauf. Und die haben ein IPA. Das fand ich ist auch bei Raid Beer, hier sehe ich gerade. Ein Hublon Dublin IPA Triple. Ich habe keine Ahnung, was Dublin heißt.
Also ein Doppel-IPA ist ein stärker eingebrautes IPA.
Aber warum dann Triple ans Ende?
Das ist, also, pass auf, das kann ich dir nicht genau erklären. Die Jungs von Männerarm werden mich auch dafür wieder rügen. Das hat irgendwas mit einer Zählweise bei den holländischen Bieren, irgendwas mit der Stärke zu tun. Und wahrscheinlich ist das ein Double IPA, aber bei den Holländern wird es ein Triple irgendwie in der Stärke.
Ja.
Irgendwie so wird es wahrscheinlich sein.
Ja.
Weil die Holländer zählen doch irgendwie, die haben auch so ein Double, ein Triple und ein Quadruple, ne?
Ja.
Bei den Bierstärken, ja. Und das wird da wahrscheinlich das Triple sein bei den Holländern und für ein Double IPA.
Möglich,
und das fängt, glaube ich, bei 8% an. Apropos IPA, ich habe ein IPA in der Hand. Und zwar auch von einer Traditionsbrauerei aus Holland, von Brand.
Ah.
Ja, und die machen eigentlich auch nur so traditionellere Biere und haben jetzt auch ein IPA.
Ja, also ich bin jetzt so weit, dass ich mir gesagt habe, ich trinke die Woche mal nichts.
Das sagst du jedes Mal, oder?
Ja, aber jetzt ist es wirklich ganz, ganz nötig. Wir sind Mittwochabend im Urlaub angekommen. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag.
Ja.
Montagabend dann noch in Hamburg. Das waren jetzt 6 Tage Kampftrinken quasi.
Ja, das ist bei mir ja nicht so. Deswegen kann ich das heute noch machen.
Ja, ich gönne es dir auch. Aber ich musste heute leider mal aussteigen, weil am Wochenende wird es wahrscheinlich dann wieder losgehen, aber ich muss jetzt einfach mal ein bisschen Päuschen machen. Ich habe echt genug gehabt. Aber auf jeden Fall, ich habe von diesem, der Thorsten wird mich wahrscheinlich, er bräuchte irgendwie Audiokommentare, da kann er mich korrigieren, wie das denn richtig ausgesprochen wird, also dieses La Chouffée. Wenn euch das mal irgendwo über den Weg läuft, ich werde es verlinken, unbedingt mal holen. Also dieses IPA hatte eine Hopfennote, die aber, also die war sehr präsent, aber es fehlte ein bisschen das Bittere, was sich über die Süße wieder total abgefangen hatte. Ich fand, das war mal erfrischend. Ich habe gern die Bittere, aber die war so wunderbar anders integriert. Und das fand ich echt sehr geil an dem Bier. Habe ich direkt auch schon 5 Flaschen jetzt nochmal von mitgebracht.
Ja, wie liegt es preislich? Um die 2 Euro?
Ja, ich habe 2-3 Euro. Ich weiß es gar super. Nicht
mehr. Ja, wenn man ein geiles Bier gefunden hat, was man feiert.
Ich habe Augen zu und durch. Ich habe das nicht mehr
groß. Überleg mal, was eine Flasche Wein kostet. Eine mittelmäßige Flasche Wein, ne? Klar kriegt man schon für 4-5 Euro auch manchmal eine ganz gute, aber
ja.
Ich finde, dass man säuft ja auch nicht von solchen Bieren am Abend ein Dutzend oder ein halbes Dutzend.
Nee,
von
daher ist es
komplett in Ordnung.
Ja.
Hast du denn auf dem Instagram-Bild auch gesehen, was ich dazu esse?
Ich gehe nochmal gerade zurück. Burger das hast du gegessen?
Nee.
Wurst?
Mit den Bieren, ja. Eine Schlackwurst.
Was ist eine Schlack?
Ja, ich habe auch gerade erst erfahren, dass es eine Schlackwurst ist. Und zwar, ich denke mal, der ganze Knüppel wiegt locker ein Kilo. So eine, wie so eine Mettwurst. Ist ein bisschen weicher. Die kannst du einfach so runterschneiden, essen oder aufs Brot packen. Ist aber schon zu fest, um zu schmieren. Wie so eine, quasi wie eine Mettwurst mit einer festeren Pelle.
Aber also auch grob groß. Innen wie eine.
Ja, genau. Und,
aber eine deutsche, oder ist das niederländisch?
Die ist aus Sachsen-Anhalt. Und zwar, mein Zahnarzt schreibt ja ein Buch über Metzgereien, wobei ich glaube eher, dass es eine Lebenseinstellung ist als ein Projekt, weil ich bin schon seit vielen Jahren bei ihm Patient und das ist immer Gesprächsstoff. Und ja, heute Morgen hatte ich dann mal ein Problem mit meinen Zähnen und bin da hingegangen und bin zurückgekommen mit einer 1 Kilo Schlagwurst aus Sachsen-Anhalt.
Ja, sowas hätte ich aber auch. So ein Zahnarzt hätte ich auch gern.
Ne? Dadurch, dass wir irgendwie schon so Bier- und Beef-Buddies sind, war ich irgendwie innerhalb von einer halben Stunde direkt fertig, wo ich reingegangen bin, ohne warten, und hatte eine Wurst in der Hand. Und ich war beim Zahnarzt und todglücklich. Das war echt der Hammer. Ja, und hab sie gerade mal probiert. Mega lecker. Sehr, sehr würzig. Mit ein paar Pfefferkörnern drin. Sehr starker Rauch. Aber irgendwie nochmal so wie so eine getunte Mettwurst. Kommt richtig geil. Und die soll auch nicht im Kühlschrank. Die soll ich einfach irgendwo aufhängen, hat er gesagt. Wieder ein Papier wickeln. Cool. Und die hält sich. Mega geil. Ich werde mal versuchen rauszufinden, von welcher Metzgerei die ist.
Ja, ist doch gut zu wissen. Ja. Also ich habe jetzt hier mal geguckt, das ist eine sehr ähnlich der Servelatwurst. Und das Fleisch wird gekuttert auf der feinsten Körnung, bevor es brät wird. Also was man.
Okay.
Mit Servelatwurst hat man da, glaube ich, eine Vorstellung von.
Ja.
Ah, oh, ist lecker. Wurst ist.
Wäre bei ihm halt nicht zu vergleichen mit diesen Scheiben aus dem Discounter, was Zervelatwurst
gemacht. Aber hallo, ja.
Das ist komplett anderes Produkt. Definitiv. Ja. Wir haben eine mega geile Story heute Morgen, wo er da mit der Wurst wieder ankam. Hat er schon mal ein Glas Lammragout in die Hand gedrückt und so Geschichten.
Geil.
Ja. Ah, wer die Adresse braucht, ne? PN an mich, mal gucken.
Finde ich gut. Zahnarzt.
Ja.
Mit Wursthintergrund.
Genau. Und dann beißt die irgendwas raus, ne? Und bist du schon wieder bei ihm.
Ja.
Ja. Ich merke schon, das ist eine Verkaufsstrategie.
Aber finde ich gut.
Ja. So begeisterte Menschen in Sachen so Produkten. Letztens hatte er das irgendwie sein Projekt Wiener Würste. Dann hatte er die ganze Zeit Wiener Würste und hat mir auch gesagt, wo man die besten Wiener Würste kaufen kann. Jetzt sind anscheinend Schlagwürste dran und er meinte, das ist die zweitbeste, die er in Deutschland gefunden hat.
Wow.
Also du weißt ja, wie viele tausend Metzgereien gibt es und ja.
Ja, aber ich finde es, glaube ich, es gibt nicht mehr so viele gute, die sich auf eigene Produkte berufen. Das ist leider auch so.
Das ist wohl wahr, ja. Tja, ein Burger mit Schlagwurst und Beemster.
Entweder oder.
Ja.
Musst du mal versuchen, wie die wird, wenn du die ein bisschen krossen machst, die Wurst. Ein bisschen vielleicht in der Pfanne oder unterm Salamander auslassen, schönen Crunchy Chip davon machen.
Ja.
Geräusch, das könnte geil sein.
Ja, wobei, also dünn schneiden, aufschneiden kannst du die nicht, dafür ist sie schon zu weich.
Ja, gut, dann ein bisschen dicker und dann, wenn du die dann auslässt, vielleicht.
So. Ja, das könnte was werden, ja.
Und dann aus dem ausgelassenen Fett schlägst du eine Mayo auf. Schlagwurst-Mayo.
Ja, mit wie ich das. Chorizo-Mayo kennst du ja bestimmt auch,
ja,
oder?
Eben. Da hab ich gerade dran gedacht.
Auch so. Genau. Schlagwurst-Mayonnaise. Das könnte wieder gut auf den Burger passen.
Ja. Das gefällt mir. Ja. Dann habe ich natürlich auch Fisch gegessen. Wir sind am nächsten Tag dann noch nach Den Helder gefahren. War jetzt nicht unbedingt so spannend. Das Städtchen war jetzt, ja, hat jetzt einen alten Militärhafen. War oder ist, also dementsprechend sieht die Stadt auch eher ein bisschen dröger aus. Aber die hatten da zufällig Markt und da stand eine kleine Fischbude und die hat Heringe, eingelegte Heringe verkauft, schön mit Zwiebeln. Und ich muss, glaube ich, sagen, ich habe sowas noch nie gegessen.
Vorher? Du hast noch nie Heringe gegessen?
Nee, aber so ein Hering, so eingelegt. Also ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass du, wenn du die hier, also bei uns am Land kaufst, dass die das genauso sind, wie wenn du sie am Meer holst.
Ich würde gerade sagen, die kommen ja aus dem Meer, deswegen kannst du sie auch auf dem Land nicht so kaufen.
Eben, und deswegen, ich habe sie so bewusst jedenfalls noch nie gegessen. Also wenn du mal hier beim Fischhändler kriegst du Heringe und frischen Hering und all sowas, aber irgendwie traue ich dem Braten nicht.
Also das waren Heringe und keine Matjes.
Da stand Haring, ja, es ist die holländische Variante, ich denke mal. Ja, die werden halt. Das ist ja, glaube ich, das Spezielle, wann die eingelegt werden und mit den eigenen Enzymen beim, also das ist ja quasi fermentiert er halt mit den eigenen Enzymen so ganz speziell und ich habe vorher.
Das hatten die halt noch nicht, wahrscheinlich ist das noch die zu früh im Jahr.
Ja, den gibt's noch nicht, meinst du?
Ja, Matthias, glaube ich, deswegen noch nicht. Das ist zu früh. Ich glaube immer so mit im Sommer. Ja, ja, Matthias ist dann, wenn er mit den Enzymen. Ah. Irgendwas mit der Geschlechtsreife, frag mich nicht.
Genau, sowas war das.
Ja, und dadurch sind die dann besonders mild und keine Ahnung. Und also, ein Hering ist eigentlich dasselbe, nur ohne diese Enzyme eingelegt, ja.
Also ich frage mich, wie viel zarter und weicher das Ganze noch werden soll, weil das Ding war sowas von dermaßen zart. Ich fand das unglaubliches Geschmacksaroma. Also sehr fischig, aber diese Zartheit, also ich habe ein bisschen Sorge gehabt, irgendwo noch eine Gräte, aber war nie perfekt, also ausgenommen, geschnitten.
Haben die das denn extra direkt gemacht, wo du den bestellt hast, oder waren die schon?
Nee, ich stand da und dann hat die Frau den Fisch genommen, hat den dann ausgenommen und fertig. Also ich weiß nicht, vielleicht war es auch holländisches Sushi und es war nicht so mariniert. Vielleicht war er auch komplett frischer Fisch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er war so dermaßen zart, echt super. Also hätte ich fast noch mehr von gegessen. Wir sind dann weitermarschiert und ich habe mich dann zurückgehalten.
Also so wie du davon sprichst, kenne ich das eigentlich auch nur von Matthias. Also,
ja. Aber die werden die dann nicht vorher ausgenommen?
Das ist die werden, also ich weiß nicht, was da drin ist. Ich glaube, die Blase oder irgendwas lassen da drin, irgendwie eine Drüse, damit die dann halt fermentieren. Und wir hatten ja in der Wolkenburg immer die niederländische Delegation zu Besuch zum Matthias-Fest, wenn die ersten Matthias da sind. Und ich meine, das war im Hochsommer auch immer. Und dann war da eben halt so ein Holländer mit einem Fass, wo nur Matthias drinne waren, eingelegte. Ja, ja. Und der hat dann immer, wenn einer was bestellt hat, die einen Matthias rausgezogen, hat den so geputzt, hat dann die Zwiebelchen drauf gemacht und rausgegeben, und nach einer halben Stunde hatte er keine Zwiebel mehr, weil er wahrscheinlich vorher zu faul war, die zu schneiden, ist dann panisch bei uns in die Küche reingekommen, hat immer gefragt, ob wir noch Zwiebeln haben.
Also ich habe es gerade nachgeguckt, nur damit wir keinen Scheiß erzählen. Wir haben ja auch im Wesentlichen einen kleinen Anspruch auf Richtigkeit. Also Matthias sind Heringe, die werden mit einem Kehlschnitt umgebracht, dann teilweise ausgenommen, aber die Bauchspeicheldrüse muss drin bleiben. Die ist für diesen Fermentation zuständig, sind ungefähr 5 Tage und werden in Eichenfässern mit einer Salzlake fermentiert. Und es vor Erreichen der Geschlechtsreife
ist es. Also, okay, ich habe Geschlechtsreife gesagt und das mit der Salzlake haben wir weggelassen, aber ey, wir waren echt verdammt nah dran.
Ja. Und irgendeine Innerei bleibt drin, aber das war jetzt Bauchspeicheldrüse und.
Ja, wir haben fermentieren gesagt. Ja, ich meine, das mit der Geschlechtsreife haben wir natürlich verkackt. Aber okay.
Ja. Bestimmtes Alter.
Also, ja.
Ja, aber
guck mal, jetzt mal ganz ehrlich. Dein Hering muss doch auch noch nicht geschlechtsreif gewesen sein. Wenn die im Sommer auch noch nicht geschlechtsreif sind. Wahrscheinlich sind die zum Herbst Heringe.
Ich habe keine Ahnung von, also,
es war. Aber Matthias ist auch ein niederländischer Begriff.
Ja.
Kannst du nicht sagen, dass Matthias ein norddeutscher Begriff ist.
Nee, es kommt auch aus den Niederlanden. Also der Matthias kommt aus den Niederlanden, aus dem Mittelalter sogar noch. Und wirklich wahnsinnig geiles Aroma. Also ich habe immer ein bisschen skeptisch mit rohem Fisch und dann so ein Hering mit Gräten und so. Aber ich habe gedacht, komm jetzt hier, du bist jetzt so nah am Meer, das musst du jetzt ausprobieren und nicht, wenn du wieder zu Hause bist und dann meinst, irgendwo bei einer Fischbude das mal zu probieren. Und es war wirklich richtig gut. Richtig gut.
Ja, so, also wer so ein bisschen so befangen ist bei dem Thema, da sollte einmal das Geld in die Hand nehmen.
Das Ding hat 1,50 Euro gekostet. 1,50 Euro hat das Vieh gekostet. Das ist ja kein Geld.
Ja, okay. Dann sollte man das einmal in sein Leben mit Matthias in Holland probieren.
Ja.
Also, wo wir gerade beim Thema sind. Hast du gesehen, wie Angela Merkel Matthias isst?
Ja, es ist halt, ich habe auch extra das. Die hatte 2 Varianten an dem Stand. Entweder hat sie ihn dir klein geschnitten, dass du mit der Gabel essen konntest. Und ich habe dann auch gesagt, ich hätte es gern am Stück, um dann genauso fies meinen Matthias zu essen, ja?
Es sieht halt scheiße aus, aber meine Güte, so isst man Matthias.
Ja, ich kenne das Ding, da gibt es ein schönes GIF-Video, eine kurze Sequenz, wo ein Typ auch an so einer Bude steht, sich das Ding gerade hochhebt und da kommt von hinten eine Möwe angesegelt und klaut ihm den Fisch aus aus der Hand, kurz bevor er in den Mund hat. Ey.
Geil. Fügt das doch mal bitte in die Shownotes rein. Und die Angela, die möchte ich auch gerne sehen. Einmal Angela in unseren Shownotes. Also, weil das Bild ist auch mega geil. Einfach nur Angela und Hering suchen. Da Matthias? Eins von beiden. Wird schon passen. Matthias. Ja. Sehr schön.
Ich werde die beiden Dinger verlinken. Ja, es ist schon. Ja, also wer es ein bisschen edler will, kann das sich klein schneiden lassen und aber auf jeden Fall mal ausprobieren. Ein Genuss, kann ich versprechen.
Ja, wieder mal Beweis wird bewiesen, dass ganz einfache Sachen
sehr lecker
ganz sind, einfach zubereitet, in einer guten Qualität, ganz lecker ist. Weil ohne Scheiß, so teilweise so ein Hering kann auch einfach mal kacke schmecken.
Ich glaube das auch.
Ja. Vor allen Dingen bei Fisch sowieso. Durch eine extreme Frische ist das ein ganz, ganz anderes Produkt.
Mhm.
Da habe ich jetzt schon so oft festgestellt.
Ja.
Deswegen eigentlich, ich habe eigentlich nie Bock, irgendwie Fisch zu essen, wenn das irgendwie aus dem Supermarkt kommt oder irgendwie aus dem Fischladen hier, wo ich nicht weiß, wo er das herbekommt oder so.
Ja.
Ist dann schon irgendwie, ja. Dann lieber drauf verzichten.
Ja. Das stimmt wohl.
Ja.
Ja, und am nächsten Tag, also es war dann am Montag, wie dann alles zu Ende war dort, habe ich mich auf den Weg nach Hamburg gemacht.
Warum warst du in Hamburg?
Ich habe bei der Filet Rezeptwettbewerb gewonnen. Da ging es um ein Food Pairing zu einem Chablis, also eine Weinregion in Frankreich, mittendrin, so bei Dijon. Und die bauen primär Chardonnay an, also die dürfen nur 100, also die ganze Region baut Chardonnay an, um diesen Chablis dann zu machen in verschiedenen Qualitätsstufen. Und da gab es dann Aufruf von der FLE, man sollte ein Rezept einreichen. Und da habe ich ein heißkaltes Jakobsmuschel Carpaccio mit gebeiztem Eigelb, Enoki-Pilzen und einem Basilikumöl gemacht. Und eingereicht, und das hat mit, ich glaube, es sind 5 andere Blogger, also wir waren zu 6, haben wir dann zusammen ein Menü gekocht.
Geil.
Das war richtig geil.
Wo du das so aufgezählt hast, habe ich auch, und wollte ich eigentlich nur sagen, so irgendwie irgendwas zwischen Angeber und ganz schön geklotzt.
Ja, ich habe das mal, es war für einfach so an einem Abend, ich hatte Jakobsmuscheln gekauft, einfach zum Spielen.
Mhm. So wie man dich eigentlich sogar wirklich kennt, ne?
Ja.
Also du kaufst ja, weiß ich nicht, Jakobsmuscheln wie andere sich irgendwie ihr Brot, habe ich manchmal so ein Gefühl.
Nee, es war auch am Wochenende, es war so für einen Freitagabend, wo ich gedacht habe, wir müssen was Besonderes machen. Und da kam eine Freundin zu Besuch und wir kochen, also die Caroline, mit der ich einen Supper Club mache, und wir wollten irgendwie ein paar Weingerichte ausprobieren.
Mhm.
Und ich habe da einfach mal an Jakobsmuscheln gedacht und im Fischladen sagte mir der eine noch, ja, wir haben die früher, der hat im Restaurant gearbeitet, so ganz dünn aufgeschnitten und dann auf Backpapier gelegt, im Kreis schon, dass die fertig nachher für den Teller waren, und haben die dann falsch rum, also mit dem Backpapier nach oben in der Pfanne, in der ganz, ganz heißen Pfanne, ganz, ganz kurz gebraten und dann wieder rausgenommen und dann mit einer Palette von diesem Backpapier auf den Teller gestrichen. Quasi, ja, dieses heiß-kalte Carpaccio, also von oben angebraten, von unten dann,
ja.
Das habe ich dann bei dem Gericht, das ich dann eingerichtet habe, auch so probiert. Nur es war echt scheiße Aufwand. Also es hat auch nicht gut funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Also die Pfanne war auf dem Induktion knallerheiß, aber ich konnte mit der Palette nicht sauber, also Palette ist einfach so ein Pfannenwender in verschiedenen Größen, also war ein sehr feiner Pfannenwender, darunter zu schieben, ohne dass ich diese gesetzte runde Form, die auf dem Backpapier war, dass ich die zerstört habe.
Das kann ich mir aber wirklich schlecht vorstellen, dass man das schafft. Ganz ehrlich, auch als Koch. Gefrorenes Carpaccio und Kreis auf Backpapier schneiden, schon 10 Millionen Mal gesehen, aber so?
Ja. Nie. Ja, also wie gesagt, das habe ich jetzt einmal gemacht. Ich habe das fürs Foto schön drapiert und war alles gut. Und dann war mein zweiter Gedanke, das habe ich dann aber auch ins Rezept geschrieben, ohne es vorher ausprobiert zu haben. Ich habe es dann nochmal, nachdem ich das Ding dann auch gewonnen hatte, echt nochmal ausprobiert. Ich habe die einfach in Scheiben geschnitten, auf den Teller gelegt und dann mit dem Bunsenbrenner bearbeitet.
Okay.
Und das hat wirklich ultra gut funktioniert. Was du nicht machen darfst, ist, du darfst kein Öl drauf machen, bevor du es brennst.
Okay, weil dann...
Ja, das Öl brennt. Also das Öl wird fies, weil es zu heiß ist. Und du hast halt, je nachdem hatte ich auch das Problem, dass ich Asche, also so schwarze Ränder auf dem Teller hatte, weil das Öl halt dann nochmal gebrannt hat. Und dann gab es halt so Ruß auf dem Teller. War dann eher doof. Deswegen das zweite Mal ohne Öl, einfach ein bisschen Puderzucker oben drüber, damit es leicht karamellisiert. Und super geil. Also der Teller wird durch die Flamme heiß. Und du hast halt die Jakobsmuschel, wenn sie, die ist dann quasi auf dem Punkt, dass sie unten noch, ja, sie ist gar nicht so eigentlich noch roh, aber sie ist so wohlig temperiert, wie du sie eigentlich, wenn du sie am Stück brätst, wie du es innen eigentlich haben willst, weißt du, so ein bisschen schmelzig, so ein bisschen, nicht noch roh, sondern glasig. So wird dann die ganze Muschel durch den Flammenwerfer.
Cool, also gute Idee.
Ja, also und dazu habe ich dann dem ersten Versuch gebeiztes Eigelb, also mein erster Versuch, bevor ich das gebeizte Eigelb genommen habe, war einfach ein hartgekochtes Ei. Habe ich das Eigelb rausgepult und das Eigelb dann nochmal im Backofen getrocknet und das dann über die feine Microplane als Flocken drüber gemacht. Das war ganz okay, nur das Eigelb wird halt unheimlich bröselig. Du hast einen
Oder hast du eher dickere Brocken, nicht feine Flocken?
Also du hast beides halt drauf, weil wenn du das gerieben hast, kamen feine Flocken, aber wenn du dann ein bisschen zu viel gedrückt hast, dann bröselt irgendwo auch was Größeres weg. Und was halt das Problem war, es war nicht so viel Würze dran. Und dann habe ich ein YouTube-Video gesehen, wo jemand gebeizte Eigelb gemacht hat. Und auch am Schwarzmarkt in Köln, haben wir ja auch erzählt, habe ich ja auch getauscht und habe gebeiztes Eigelb mitbekommen. Mhm. Und das Zeug ist halt ultra geil als Gewürz, weil es einfach dieses vom Beizen ein Salzaroma hat. Also allein pur, wenn du dir das Ding vorne auf die Zunge legst, schmeckt grandios. Also das ist so ein richtiges, auch wie so ein salziges Prickeln. Richtung, es ist im Grunde parmesanisch vom Salz, aber ohne käsig oder auch, wenn man jetzt mal böse sein will, Käsemuff drin. Also du hast ein Salzboost, aber halt mit so einer Cremigkeit von diesem Eigelb, was dann auf der Zunge wieder schmilzt. Das gebeizte Eigelb ist einfach, du holst die Eigelbe und gibst die in eine Auflaufform, wo du Salz und Zucker gemischt hast. 50-50. Also ich habe, glaube ich, 500.
Also es muss schon unten drunter Salz und Zucker sein, oder?
Genau. Also ich habe, ich glaube, in einer kleinen Auflaufform, ich habe da ich hab 500 Gramm Zucker, 500 Gramm Salz gemischt, habe dann die Hälfte in eine Auflaufform reingetan, habe dann die Eigelbe reingesetzt und habe dann vorsichtig den Rest Zucker darüber verteilt, dass sie bedeckt waren. Dann in Glassichtfolie eingepackt und für 4-5 Tage im Kühlschrank stehen lassen.
Kalt gebeizt quasi einfach.
Genau, kalt gebeizt. Ja. Holst es dann wieder raus, suchst in dem Salz-Zucker-Mischung nach den Eigelben, wäschst die ab, trocknest die ab mit Zewa und gibst die dann nochmal in den Backofen für 12 Stunden bei 50 Grad. Und was du dann nachher rausbekommst, sind wirklich so kleine, fast wie wert das echte, so Bonbons. Die, wenn du sie frisch aus der Beize holst, haben die noch einen leicht flüssigen Kern, also wirklich, wirklich ganz, ganz leicht, so wie vielleicht ein NIM2 Glibberkern innen, so. Und durch das Trocknen haben die nachher wirklich eine komplett durchgehende, feste Konsistenz. Und das dann nochmal drüber reiben, war wirklich nochmal wahnsinnig geschmacksintensiv.
Muss man sich da nicht Sorgen um die Salmonellen machen?
Ja, wenn man scheiß Eier kauft, ja.
Ja, aber was ist scheiß Eier? Kann man das irgendwo eingrenzen? Also Kauf schon?
Ich kaufe auf dem Geflügelhof meines Vertrauens, wo auch unsere Schweine stehen, die Eier. Und die gute Dame macht das schon sehr viele Jahre und hat noch nie Salmonellen gehabt.
Ja, ich meine, das ist halt das Problem. Irgendwann taucht es auf. Die Sache, was mir so im Kopf jetzt gerade so im Gedanken so jetzt irgendwie Sorge bereitet hat, ist, ob das nach dem Beizen irgendwie noch Salmonellen geben könnte, weil irgendwie 50 Grad 12 Stunden lang ist vielleicht noch nicht ganz heiß genug, um die alle zu töten, die Bakterien.
Das Zeug ist nachher auch noch roh. Also du kannst jetzt, also für Schwangere oder sonst irgendwas ist das Zeug nicht geeignet. Nur weil man meint, es ist halt hart, es ist am Ende noch ein rohes Produkt. Also,
ja, genau.
Also wenn man da zu einer Risikogruppe gehört, würde ich das jetzt nicht unbedingt verschlingen. Aber es ist jetzt auch kein Problem. Also wenn du ein, du hast das gleiche Problem ja auch, wenn du eine Aioli machst oder sonst irgendwas mit rohem Ei.
Ja, aber du hast die Aioli nicht 12 Stunden auf 50 Grad erhitzt. Das wäre ja so gedanklich für jeden Koch der Killer schlechthin. Ja. Deswegen läuten bei mir so die Alarmglocken. Aber ich meine, bis jetzt stand das noch nie so zur Debatte. Okay, das machen nicht viele Leute, aber ich bin jetzt auch nicht so ein Mensch, wo ich sage, 1 zu 10.000, das könnte passieren. Ich mache das deswegen nicht. Oder so. Ich finde es geil. Ich kann mir das auch geschmacklich sehr, sehr, sehr gut vorstellen.
Ja. Also, ich glaube auch, Salmonellen ist ein Problem, was von außen am Ei passiert. Das heißt, das hängt an der Schale und ist nicht im Ei drin. Das heißt, sobald du anfängst, unsauber zu arbeiten oder du hast halt scheiß Eier, kann halt das Problem sein, dass dann von außen aus der Schale es reinkommt, wenn ich mich jetzt nicht schon wieder zu weit aus dem Fenster lehne.
Ja.
Aber im Grunde hast du das Problem auch bei dem Gericht, du hast Jakobsmuschel, die isst du halb roh. Also es ist schon ein sehr rohes Gericht. Also ja, du musst halt einfach auf Qualität achten, saubere Verarbeitung und das ist alles, ja.
Das musst du nur eine Sache verraten. Wie kommst du auf die Idee, Enoki-Pilze da ranzumachen?
Das war ganz einfach. Ich bin in meinen Gemüseladen gelaufen, hab rumgeguckt und da standen Enoki-Pilze auf dem Tisch. Hab gedacht, geil. Dann hab ich die mitgenommen.
Sehr, sehr einfache Erklärung, ja.
Also, ich habe die Pilze angebraten, einfach nur ein bisschen Butter angebraten, ein bisschen Salz und dann wollte ich die eigentlich ein bisschen krosser haben, ein bisschen dunkler, ein bisschen Röstaromen da drauf. Man kann jetzt nicht davon sprechen, dass es unbedingt eine andere Textur bekommt, aber einfach so noch so was ja Gebratenes mit auf dem Teller ist. Die Pilze, die Enoki-Pilze, die ich hatte, die waren schon bräunlich. Also die hatten also braune Kappen. Ich denke mal, die sind älter. Wenn du Enoki-Pilze sonst auch kriegst du die ja komplett in so weißen Bündchen. Da sind die Deckel oben auch noch weiß.
Ja, genau.
Ich glaube, so hatten wir sie auch mal beim Barbecue-Meisterschaft auf dem Burger, oder? Das waren ja auch eher weiße.
Genau.
Ich weiß jetzt nicht, wo die Pilze her waren, die ich bekommen habe, ob es eine andere Sorte ist oder irgendwas Spezielles war. Auf jeden Fall, die sind halt braun. Und die sind auch dicker gewesen vom Stängel, auch von der Kappe. Die ließen sich sehr, sehr gut anbraten. Die haben die Hitze, also die wurden halt irgendwann ein bisschen dunkel, kross, braun, während diese kleinen Pilzchen einfach nur weglätschen. Also ich hatte die...
Ja, genau. Erzähl ruhig weiter.
Ich hatte halt das Problem, ich hatte mir eigentlich gewünscht, dass ich einen dunklen Teller bekommen kann, um das Gericht anzurichten, weil die weiße Jakobsmuscheln wirken einfach geiler auf einem dunklen Teller. Hat leider nicht geklappt. Ich hatte einen weißen Teller, dann habe ich die weißen Jakobsmuscheln darauf gelegt und dann hatte ich die weißen Pilze angebraten und die sind dann komplett halt zusammengefallen. Da bin ich halt hingegangen, habe ein Backblech eingefettet mit Butter und habe dann so kleine die sind ja eh schon Bündel, diese Enoki-Pilze.
Genau.
So, vielleicht habe ich so zwei Finger, in den Zeigefinger, Mittelfinger nebeneinander legt, so ein Päckchen gemacht, das da draufgelegt, habe das dann unterm Grill leicht erhitzt. Aber auch da kam keine Farbe. Und dann hast du halt auf dem Teller leider sehr Ton in Ton diese Pilze mit der Muschel und dem Teller. Dann war halt dieses Grün von dem einfachen Basilikumöl mit ein bisschen Zitrone abgeschmeckt, oben drüber und dann das Ei noch drüber. Also es war farblich jetzt nicht so das Highlight, leider, aber geschmacklich wahnsinnig passte das gut zusammen.
Ja, irgendwie bei den Enoki-Pilzen bin ich mal entweder Fan, die roh mariniert irgendwie drauf zu machen, dann sehen die irgendwie so, also so à la Minute, dann sehen die irgendwie knackig aus.
Ja.
Oder die eine Suppe oder so zu geben. Ich war auch bei unserer Meisterschaft damals, wo wir die mit auf dem Burger gemacht haben, nie so richtig happy damit. Also ja. Die werden schneller lätsch, als dass sie knusprig sind oder irgendwie so.
Ja.
Na, das ist halt kein Kräuterseitling oder sowas. Ja.
Also ich zeig euch mal das Bild, wie ich das eingereicht habe mit den dunklen Enoki-Pilzen.
Genau.
Das
ist schon mal interessant.
Ja, also das sieht wirklich, finde ich, komplett anders aus. Also vor allen Dingen, weil ja, die haben auch wirklich Anbratspuren gehabt und dann sah das schon ja halt anders aus. Ja.
Tja, und jetzt bald nächste oder übernächste Ausgabe Effilé. Wenn wir die aufschlagen, sehen wir dann da ein Gericht.
Ich gehe mal schwer davon aus. Im nächsten September, also die nächste, also die September-Ausgabe, da wird es wohl drin sein.
Geil.
Also bin ich sehr gespannt. Ja. Und waren auch alle sehr begeistert. Also kann auch sagen, die anderen, die dort mitgekocht haben, haben auch wahnsinnig geile Sachen dazu abgeliefert.
Kann man erzählen, welche Blogger noch mit dabei waren? Oder?
Ja, natürlich. Wir hatten zum einen Busch Cooks Kitchen. Also die Dorothy war da, die hat einen Carpaccio gemacht von der Roten Beete. Mariniert einfach in Zitrus, das war Zitrone, Orange, glaube ich, Olivenöl. Und da drüber dann Bottarga gerieben. Sagt ihr das was?
Nee, wollte ich gerade fragen.
Bottarga ist der Rogen von der Meereche und das gibt es sehr viel in Sardinien. Das wird dieser Rogen, also vielleicht auch Kaviar, also beim Stör wäre das jetzt, also diese Eier, die werden gepresst und dann getrocknet. Und die sehen nachher aus wie, wie heißt dieser türkischer Honig? Das ist doch auch so ein festerer Gelee-Batzen, ne? So ein, hat so einen braunen, hellbraunen Ton.
Also, so wie du das erklärst, also ich kriege keinen türkischen Honig, der so aussieht. Also,
Nicht Nougat, sondern wie heißt denn das Zeug, was du dann auch schon mal so Frucht. So Fruchtwürfel, so ein Fruchtmus, was so gepresst ist, was du dann runterschneiden kannst. Ich weiß, es ist türkischer Honig. Also ich verlinke mal ein Bild für diesen Bottarga. Es sieht einfach aus wie, man könnte fast auch vielleicht Richtung Wurst gehen. Es ist einfach so ein zwei Finger breites Stück gepresster Frischrogen, der einfach getrocknet worden ist. Der hält sich auch ultra lange. Und der
muss ja auch schweineteuer sein, oder?
Es geht. Also wir sind ja jetzt nicht im Bereich von Kaviar oder sowas, aber du kannst dann ähnlich Parmesan fast. Also es ist schon krass. Mhm. Und der hatte diese Meersalznote und so ein bisschen was vielleicht auch von Fischsoße, weißt du, so dieses auch diesen leichten Fischmuff, der aber nicht negativ gemeint ist.
Dieses fermentiert vergorene quasi ein bisschen.
Ja. Ja, so ein bisschen. Also Muff, den Muff davon. Ich würde es vergoren, weil das hätte ja auch schon wieder Säure oder sowas, das gar nicht. So einfach in der Nase so ein bisschen dieses Muff, Fischmuffige. Aber wirklich nicht negativ ausgehen. Ich kann das jetzt nicht besser beschreiben. Ja, und den hat sie dann einfach da drüber gerieben, ein bisschen dann frischen Schnittlauch und der hat dann auch nochmal das Zitrus aufgenommen von dem Carpaccio, hat noch ein bisschen Schärfe reingebracht. Total stimmig. Die hatten dann dazu auch einen Chablis-Wein. Perfekt. Also war rundrum stimmiges Gericht. Dann gab es vom Chef von der Effilé, das ist der Vijay Sabre, der hat quasi auch eingeladen zu dem Abend, der hat das Amuse-Bouche gemacht. Und das war, das ist auch, glaube ich, eine französische Spezialität, Buchweizen. Mhm. Und der wird gekocht eigentlich mit einem Steinpilzpulver. Und dieser Buchweizen hat nachher auch so kleine Bällchen, sieht das nachher aus, ungefähr von der Größe von Forellenkaviar-Bällchen, nur halt in weiß.
Ja, yeah, so wie gekochter Buchweizen aussieht, ja klar.
Also ich habe vorher so bewusst, habe ich noch keinen gekochten Buchweizen gesehen, deswegen war ich... ich wusste gerade gar nicht, wo ich das einsortieren sollte.
Habe ich bei Pur sehr oft gemacht, echt lecker.
Ja, also ich muss es mal ausprobieren. Also ich fand auch von der Konsistenz sehr schön, weil du hast so ein bisschen Ploppen im Mund. Also je nachdem, wie du es also jetzt nicht unbedingt so ein Poppen wie bei einem Forellenkaviar, aber so ein, ja, ich finde ein schönes Mundgefühl mit diesen Kügelchen.
Ja, vor allen Dingen, was ich da finde, so ein Buchweizen bringt so viel Geschmack mit, im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen so Körnern. Mhm. Auch gegen Reis und so. Er ist halt kräftig, wenn du den so ein bisschen dann sogar, du dann kannst du sogar leicht so ansetzen lassen und das bringt dann eine geile Röstnote mit sich und so. Mhm. Also, ich weiß es nicht. Also, ist schon vom Geschmack her so Richtung, dass es schon so ein Fleischersatz im Gericht sein kann.
Ja, also, das war wirklich super. Dazu gab es dann Spargelspitzen vom wilden grünen Spargel.
Mhm.
Cocktailtomate und eine kleine Nocke vom französischen Ziegenfrischkäse. Total, da war dann noch eine, unter diesem Buchweizen war dann auch noch ein bisschen frische Zwiebeln, so eine Vinaigrette angemacht. Also wirklich wunderschöner Starter und auch dieses Buchweizenzeug, halt mit Pilzen. Du hast halt diese Würze von den Pilzen, die damit reinkommt. Das war echt super.
Eine geile Idee. Also wirklich so geschmacklich kann ich mir das mega gut vorstellen.
Ja. Also dieses, er hatte dieses die Steinpilze nicht bekommen. Also Steinpilzpulver hat einfach Shiitake pulverisiert und den dann halt damit runtergekocht. Und du hast halt auch diesen Shiitake-Einschlag auch sehr schön gemerkt. Und das war auch dann so schöner Umami-Geschmack da drin.
Ich glaube, gerade durch diese verschiedenen Sachen, die Pilze, der Ziegenkäse und dann irgendwie in der Verbindung mit dem Buchweizen.
Ja.
Doch, super. Doch, das kommt richtig gut.
Ja.
Geile Sache. Wildspargel, hab ich gesehen, hat jemand drunter kommentiert bei dir, dass er das im Laden zu kaufen gesehen hat. Hast du das schon mal gesehen irgendwo im Laden?
Ja, ich habe einen Freund von mir, der im Restaurant arbeitet, hat mir mal einen Bund mitgegeben. Also er hat die, man kann die kaufen.
Nie gesehen. Ja. Hat mich echt jetzt überrascht. Ich weiß, dass man den so sammeln kann, dass es so Stellen gibt, wo man Wildspargel findet, ne? Mhm. Aber so, dass man den kaufen kann. Ich kenne diesen französischen Spargel, diesen ganz dünnen grünen, aber als Wildspargel nicht unbedingt. Oder Thai-Spargel. Vielleicht ist es so die Richtung wie ein Teichspargel. Teichspargel ist ja auch so ganz, ganz dünn.
Ja, aber das hier ist wirklich, hat eher was von einer, das ist ein feiner Stiel und oben sitzt eine Blüte drauf. Also
genau, das ist so ausgeprägter, ne, oben drauf. Genau,
und die Stange unten hat auch nichts von einem normalen Spargel, finde ich, so richtig. Es ist einfach eine, also ihr könnt euch das Bild angucken und wenn ihr ihn irgendwo mal findet, einfach mal kaufen. Ich habe das in einer Vorspeise mal gemacht, einfach so, ich weiß es gar nicht mehr, leicht blanchiert, nur ganz, ganz kurz, bisschen Butter drüber und dann einfach als Vorspeise so lauwarmer Salat, richtig schön, richtig schönes Gemüse. Ja, dann vierter Gang war von der Kerstin von My Cooking Love Affair. Weiß nicht, ob du die kennst.
Also persönlich nicht, aber bis jetzt sind mir alle Blogs bekannt, ja.
Ja, die kommt aus der Südpfalz und macht auch viel mit Wein. Hat ich glaube, ihr Mann hat ein eigenes Weingut. Und, sie hat einen in Chablis marinierten Lachs gemacht. Also das waren die Rohrtranchen vom Lachs. Und dann mit Zitrus, mit roten Zwiebeln, ich glaube, ich sehe Basilikum, und dann auch Chablis und Olivenöl mariniert. Das hat so dermaßen nach Urlaub geschmeckt. Also so ein, so ich finde rohen Fisch, also es ist, war glaube ich auch als Lachs-Tatar stand es irgendwie auf der Karte. Also ein Ceviche. Ceviche ist ja auch so kurz marinierter roher Fisch.
Genau.
Und also wirklich, ich habe echt gedacht, so jetzt, es war ja auch noch, draußen schien die Sonne. Und ich kam gerade vom Meer, also ich war voll wieder im Urlaub, wie ich das gegessen habe. Total frisch und kann ich mir super im Sommer vorstellen. Das kühlt dich leicht runter. Wahnsinniges Aroma drin und dazu hatte sie eine Korianderbutter gemacht, die auch sehr spitz mit Zitrone abgeschmeckt worden war. Sie hat eine Reduktion von Zitronensaft gemacht und den halt mit unter die Butter gegeben und Koriander. Und gerade die, wenn du Leute hast, die Koriander nicht mögen, war diese Spitze von dieser Zitronensäure, hat die total schön abgerundet, den Koriander, so dass auch Leute, glaube ich, die Koriander hassen, diese Butter hätten essen können.
Und kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber.
Warum?
Dass die Leute dann auf einmal Koriander, was mit Koriander essen können. Diese Leute, die Koriander nicht mögen, die sind so, Militante nicht, Koriander nicht möge. Ich weiß es nicht. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die dann sagen, oh ja, so kann ich den Koriander essen.
Weil ja, okay, du dürftest ihn vielleicht nicht vorher sagen, weil sonst sitzt der Kopf
wahrscheinlich. Ja, das könnte sein, ja, dass es auch wieder die Kopfsache ist, ne?
Ja.
Genau.
Ja, gut. Aber und dazu hatte sie dann selbstgemachtes Sauerteigbrot, das hat sie am Vortag noch gemacht, gab es dann dazu und total stimmig. Also wirklich Brot, Butter, Lachs fand ich ein sehr schönes Gericht.
Also vor allen Dingen, es liest sich so unscheinbar. Schön.
Ja, also
dann sowas auch zu präsentieren, ist auch mutig, finde ich, ne? Das so zu machen. Ja.
Also wir haben jetzt alle uns jetzt nicht so überschlagen mit dem, was wir was gemacht worden ist, fand ich jetzt. Was schön war, sie hat das auch auf großen Platten dann rund gereicht und war halt sehr gesellig und jeder konnte so viel nehmen, wie er wollte. Und für so einen schönen Abend zusammen, wo du jetzt mit ein paar Leuten sitzt, wirklich perfekt. War echt schön. Ja, danach gab es eine sommerliche Forellen-Ravioli mit Fenchel, Blutorange und einer Beurre Blanc. Beurre Blanc ist einfach eine Buttersoße gebunden, oder?
Eine helle Buttersoße, ja.
Ja. Das fand ich eigentlich das mutigste Gericht von allen, für 14 Leute Ravioli, frische Ravioli zu machen. Fand ich schon eine Ansage. Also sie hatte wirklich, die hat angefangen, wir sind um 17 Uhr da in den Laden rein, konnten vorher nicht in die Küche und dann hat die angefangen, Ravioli zu machen.
Ja, das ist ein strammes Programm, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wenn man so jemand ist, der das aufmacht, dann kriegst du das hin, aber so, ansonsten gehst du voll unter.
Ja, also das ist Pias Deli, verlinke ich auch nochmal. Sie hat das gemacht. Der Vijay hat ihr noch ein bisschen geholfen, weil gerade auch, das war eine ganz alte KitchenAid. Ich habe so eine alte KitchenAid noch nie gesehen. Die sah eher aus wie so ein Kubus. Also, ich weiß nicht, hat irgendwer schon mal eine alte KitchenAid gesehen?
Also ein anderes Design, meinst du?
Ja. Nee. Wo du überhaupt nicht drauf kommst, dass es eine KitchenAid ist. Also ohne Rundungen und ohne so gefährlich, sondern wirklich so eine das war echt ein krasses Ding. Also die ganzen Zubehörteile passen aber auch immer noch. Also die Anschlüsse sind alle noch die gleichen, aber das Ding muss bestimmt 20 Jahre alt sein. Oder noch älter, ich habe keine Ahnung.
Wahrscheinlich noch älter, ja.
Da war dann der Pasta-Aufsatz drauf zum Reiben. Das haben die echt wahnsinnig gut zusammen hingekriegt. In der Mitte halt dann eine Farce von der Forelle drin und sehr schönes Gericht. Also ein bisschen Parmesan noch drüber. Gab auch nur, ich meine, gab 3 Ravioli pro Person. Wir haben ja irgendwie 7 Gänge gegessen. War völlig ausreichend, aber du musst ja dann trotzdem 14 Personen mal 3 Ravioli und noch ein paar Reserve. Das ist schon, da machst du schon ein paar.
Ist stramm, da hast du recht.
Ja. Ja, und dann ging es weiter, die habe ich schon mal auf der, wer ist die Weinmesse in Düsseldorf?
Prowein.
Prowein, ja. Da habe ich sie auch getroffen. Es ist die Confiture de Vivre. Das müsste die Sandy, genau. Die hat ein Rillette gemacht, aber von der Forelle. Normalerweise hast du ja Rillette, so Geschichten von der Gans, in Schmalz und wo dann das faserige Fleisch drin ist. Das ist ein super schöner französischer Brotaufstrich. Und sie hat den mal ganz leicht interpretiert mit Crème fraîche und Forelle und ein bisschen Möhrchen, Radieschen, Zitrus und sowas. Das war so echt eine feine, leichte Rillette-Geschichte. Habe ich so auch noch nie gegessen.
Gänserillette kenne ich, aber Forelle habe ich auch noch nicht. Aber ist auch ein fetterer Fisch, also
ja, passen, es, ne? Es war halt überhaupt nicht in der Anmutung fett und durch die Crème fraîche, also du hast ja keinen Schmalz, sie hat keinen Schmalz genommen dafür, sondern hat dann wirklich bewusst Crème fraîche genommen, um das Ganze einfach so, ja, totale Leichtigkeit zu geben. Und das war für den Fisch eigentlich das Beste, was passieren konnte. Und dazu hatte sie ein Kümmel-Fenchel-Brot gemacht, das hat sie genannt Smash Bread. Das hat die nämlich genauso gemacht, wie Sven das schon mal erzählt hat, in den zwei Bratpfannen übereinander. Weißt du, wo du die eine Bratpfanne machst du heiß, du backst das Brot nicht, sondern du legst dann diesen Fladen da rein und machst von oben drauf die andere Pfanne und presst die dann quasi so dass das Brot von beiden Seiten Farbe bekommt und halt gart.
Daran kann ich mich nicht erinnern, dass er das erzählt hat. Aber
ja, vielleicht warst du auch in der Folge nicht da. Also Sven hat
ich kann es mir gut vorstellen, ja.
Ich glaube, seinen Pizzateig so schon mal in eine Pfanne gelegt, die geölt war, und dann eine zweite gleiche Pfanne von oben da drauf gedrückt, sodass du quasi durch das Pressen, durch die Hitze von der Induktion halt, dass du von beiden Seiten dieses Brot gebacken, ohne es in den Backofen zu tun. War auch eine schöne Variante. Da war dann gerösteter Fenchel mit drin. Im Teig und sowas. Sehr, sehr stimmiges, einfaches Gericht, kannst du super mal auf den Tisch stellen.
Aber jeder von euch, der was mitgebracht hat, hat irgendwie schon so eine besondere Note mit reingebracht. So, nicht so, das ist jetzt der Fisch mit lila Kartoffelpü und irgendwie den und den Trüffelschaum, sondern irgendwie schon immer eine sehr, sehr interessante, zumindest eine Komponente, die neu war, oder eine andere Zubereitungsart, ne? Also, ja. Oder beides, ja. Ne? Das finde ich sehr, sehr schön. Also so irgendwie, du hast in jedem Gang irgendwie einen Aha-Effekt auch, ne? Ne? Und ich glaube, das ist gerade auch bei euch, so, ich sag mal, bei euch Bloggern. Also, so, man kennt ja schon vieles und es wiederholt sich so viel, ne? Das sehe ich auch gerade immer bei den Barbecue-Blogs und so, aber da ist schon mal viel, also was ist Innovation? Das ist ja nichts neu erfunden, aber schöne kleine Geschichten dabei.
Ja. Und das Highlight kam dann von der Mut anderer. Die kommt auch aus München, das ist die Petra. Mhm. Die hat Kalbszunge gemacht. Und ich habe schon mal viel Schweinezungen gemacht, bei mir auch. Aber diese Kalbszunge, die war so edel. Sie hat die normal zubereitet in einem Sud. Ich glaube, die war zwei Stunden ganz langsam vor sich hin simmern lassen. Und dann gab es dazu einen lauwarmen Salat vom grünen Spargel und vom Mönchsbart. Weißt du, was Mönchsbart ist?
Nee, weiß ich nicht. Da haben wir wieder diese Zutaten, weißt du, wovon wir gerade geredet haben. Ja?
Also ich habe das schon ein paar Mal gesehen. Das sieht aus, man könnte fast meinen, das ist wie eine Alge. Also sind ganz viele so grüne, ich kenne jetzt eine Blume, die so aussieht, aber das hilft euch wahrscheinlich auch nicht weiter. Einfach wie grüne Fäden, ein bisschen dicker und dann halt nur grüne Fäden. Und der hat ein sehr leicht nussiges Aroma. Ich glaube, es ist ich weiß nicht, wie er in Italien heißt, also in Italien wird er wohl viel verwendet. Und das zusammen mit dem Spargel war schon sehr geil. Und dann hatte sie als andere Textur einfach dünne Kartoffelscheiben, die du so zu Nestern gelegt hast. Also, wenn du die hast, die ganz dünn gehobelt. Und diese dann in eine Pfanne mit Butter gelegt, sodass du quasi Bratkartoffeln gemacht hast, aber die dann so zusammengepappt und dann durch die Hitze und die Stärke hast du dann so einen Taler gehabt. So
mehrere Scheiben zu einem Taler quasi gebraten.
Genau. Und dann den schönen Crunchy, der lag zu unterst, dann da drüber so ein Fächer von drei Scheiben von der Zunge, die zart war, ohne Ende. Und da drüber, das fand ich der Oberknaller, ein Pesto von Pistazien. Aber im Grunde war das nur Pistazie mit Olivenöl und Salz und ein bisschen Zitrone. Das da drüber, so als, es sah wirklich aus wie Basilikumpesto, hatte aber dann knallgrüne Farbe, nur von der Pistazie.
War die irgendwie nochmal geröstet oder nur?
Es gab die von, ich weiß nicht, also es waren fertige Kerne von der Pistazie. Ich weiß nicht, ich glaube, die sind wahrscheinlich nochmal geröstet, weil wenn du die Kerne aufmachst, so mit Schale, die sind ja manchmal so ein bisschen blasser.
Genau.
Das Zeug,
die sind so ein Knallgrün.
Das war wirklich giftigstes Dunkelgrün. Den hat sie einfach gemörsert und dann einfach abgeschmeckt mit Olivenöl, Zitrone und Salz. Und hat sie mir erzählt, ich habe ihr ein bisschen geholfen bei dem Gang, also mit Anrichten und so Zuarbeiten gemacht, Küchenjunge halt. Habe ich auch in Sizilien mit dem Christian, mit dem ich schon mal koche, der hat auch viel mit Pistazienpulver und so gemacht. Da ist das Problem, du kaufst das Pistazienpulver fertig. Es ist eine unheimlich hohe Qualität an Pistazien. Nur das fertige Pulver blasst halt aus. Okay. Und das hier, wenn du das frisch mörserst und dann aschmixst, wow. Also sowas Geiles habe ich noch nicht gegessen. Und dann halt in der Kombi mit Kalbszunge.
Und aber ist ja auch wahnsinnig teuer, ne, Pistazien.
Ja, klar. Also, aber da musst du jetzt nicht anfangen, wenn du halt ein echtes Pesto mit Pinienkernen machst, dann bist du auch viel Geld los.
Nö, ist vergleichbar, da hast du recht. Da musst du recht geben, ja.
Also, ich fand dieses Gericht ultra gut. Also, war eigentlich fast eines meiner großen Highlights, weil ich habe ja auch gerne geholfen, weil ich musste dann die Zunge schneiden und sowas und da hast du ja immer mal Abschnitte, die kannst du nicht auf den Teller legen, ne? Du weißt, wie das geht.
Ja, ja. Du weißt schon, warum du da den Küchenjungen gespielt hast.
Ich war da sehr glücklich.
Ja, das glaube ich dir.
Ja. Nee, es war echt rundum schöne Veranstaltung, sehr schöne Weine dazu. Also, wie gesagt, dadurch, dass du im Chablis wirklich nur Chardonnay hast, war dann wirklich sehr interessant, wie die einzelnen Winzer die Weine dann einfach auch ganz anders ausgebaut haben. Die Lagen, wie viel Sonne die bekommen haben und so, das spielt alles eine Rolle. Und war dann echt mal schön so in so einer Verkostung, ich glaube, wir haben 8 oder 9 verschiedene Chablis probiert. Und das war schon schön. Sehr interessant. Sehr interessanter Abend und auch mal schön mit so vielen Verrückten zusammen an einem Tisch zu sitzen, ist immer gut.
Da hoffe ich ja mal, dass bei dem Bier irgendwann soweit ist, dass man mal mit 5 verschiedenen Bieren mit der gleichen Hopfensorte sitzt. Ne? Und dann, weißt du, so irgendwie stelle ich mir so irgendwann mal später die Ausbaustufe schon so ähnlich vor.
Ja.
Ne? Klar, kannst du 5 IPAs am Abend trinken, aber 5 IPAs haben auch teilweise sehr viel verschiedene Hopfen.
Ja.
Und wenn du sagst, ihr habt da so Chablis getrunken und man sieht so, in welche Richtung das alles gehen kann, da wirkt es ja auch nochmal Interesse und ist einfach schön zu sehen.
Ja.
Ja. Ja, hört sich echt nach einem tollen, tollen Abend an. Und ich bin mal gespannt, wie es sich dann so auf einer Seite Print widerspiegelt.
Ich bin auch gespannt, wie das überhaupt aussehen wird, was da kommt. Ja, war auf jeden Fall ein sehr schöner Event, hat echt Spaß gemacht. War ein bisschen anstrengend. Ich habe dann in der Nacht danach, glaube ich, das waren gerade mal 4, 5 Stunden, die ich nur gepennt habe. Am nächsten Morgen gerade Frühstück und dann direkt ins Auto gesprungen, um mittags wieder arbeiten gehen zu können.
Oh,
man muss ja Urlaub sparen. Ich war ja ein bisschen in Neuseeland, da muss man gucken, wo der Urlaub hinfließt.
Ein bisschen viele, wenig Urlaubstage auf dem Konto noch, ja?
Ja, wie es immer so geht, ne?
Tja.
Ja.
Stimmt.
Und dann habe ich letzte Woche noch eine Sache erlebt.
Erzähl. Du hast mich getroffen.
Das war das Wochenende davor sogar noch. Ja?
Ah, verdammt.
Auf dem Art Deck Day.
Das wollen wir lieber niemandem erzählen, ja, ja.
Da war irgendein Fußballspiel, was jetzt nicht zu deinen Gunsten ausgegangen ist. Ja, aber da wollte ich gar nicht von erzählen. Das war der Dienstag danach. Haben wir mit der Agentur Stammtisch gemacht. Und kennst du einen Backes? Sagt dir der Name Backes irgendwas?
Oh, es gibt hier eine Kneipe, die so heißt.
Also hier bei uns auf dem Land ist ein Backes, eine Backstube, eine alte. Und früher war es halt so, da gab es halt keine unbedingt so viele Bäcker. Und die Leute haben dann auf dem Land selber gebacken. Mhm. Die hatten aber dann auch keinen Backofen, sondern die hatten zusammen einen Backes, das ist ein Häuschen, wo ein Ofen drin war, der mit Feuer geheizt worden ist, wo dann zusammengebacken wurde. Also jeder hat den Teig fertig gemacht, ist dann dahin gegangen und dann wurden die Brote abgebacken.
Okay, sowas von so Backhäusern habe ich schon mal gehört. Das kommt mir bekannt vor. Und ich sehe auch schon, dass Backes, die Kneipe bei uns, nochmal, also Gaststätte in der Nähe, hat auch Gerstenkörner im Logo.
Ah, siehst du?
Ja. Ja.
Und das ist halt so, dass jetzt diese Backeshäuser gerade bei uns noch sehr viele erhalten sind, benutzt werden. Und da gibt es halt einen Verein, den Backesverein, der sich dann darum kümmert und auch noch einmal im Monat oder alle 2 Wochen machen die dann wirklich das Ding an und backen da zusammen und decken sich auch noch großenteils mit Brot ein, was sie dann noch einfrieren und auch
ja, cool.
Es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe es vorher immer wieder mal gehört, habe es aber noch nie persönlich gesehen und die haben da 2 Öfen in den Backes stehen und das ist wirklich eine Kunst, das Ding auch zu befeuern und anzukriegen. wahnsinnig großer Bratraum, Backraum. Ich glaube, die kriegen da 70 Brote rein.
Krass.
Und das sind keine 500 Gramm, sondern das sind richtige Kaventsmänner, also 1,5 Kilo Brote. Und das Ding wird halt vollgepackt mit so Buchenästenbündeln. Also ich weiß nicht, wie der Fachausdruck heißt. Die machen hiermit die Martinsfeuer. Die Junggesellen machen diese Bündel auch immer wie fertig. Die werden dann aufgeschichtet zum Martinsfeuer. Und genau so ist es da dann auch. Die sind so, ja, so 20 Zentimeter im Durchmesser und davon haben die halt diese verschiedenen Reisigbündel, keine Ahnung. Und der wird dann halt darin abgefackelt bis zur Kohle. Das Besondere daran, ich habe gefragt, warum nehmt ihr keine Kohle direkt dafür? Das Problem ist, es wird nicht so heiß. Es war mir auch nicht bewusst, dass du, wenn du diese trockenen Buchenäste hast, dass die eine viel, viel größere Hitze entwickeln. Die brennen zwar nicht so lange, aber heißer wohl.
Ja, das kenne ich vom Wokken. Also wenn du so richtige Woktemperatur haben willst beim Grillen, dann nimmst du auch so feine Bündel mit Buchenästen. Das habe ich auch schon gehört, ja.
Ja. Und die haben halt das ganze Ding dann wirklich vollgepackt. Da habe ich ein paar sehr schöne Fotos gemacht, wie dieses Ding halt wirklich in Flammen steht. Und das dauert, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, Stunde, muss das Ding halt vorher anheizen. Und dann holst du die ganze Asche raus und backst dann quasi nur noch mit der Resthitze. Da ist keine aktive Quelle mehr drin, die das Ding erhitzt, sondern du backst dann wirklich nur noch über die gespeicherte Hitze im Stein. Das finde ich schon krass. Also du hast danach keine Möglichkeit mehr, die Temperatur auch wieder hochzukriegen. Du musst halt echt gucken, dass du jemanden dabei hast, der sich so gut damit auskennt, dass er dann genau auf die richtige Temperatur bringt, dass du dann darüber deine Brote machen kannst. Danach kannst du noch eine Pizza schicken und dann vielleicht sogar noch einen Kuchen darin backen, der weniger Hitze braucht.
Krass, ja. Also das ist halt irgendwie Erfahrung auch wahrscheinlich einfach.
Ja, wir hatten dann einen sehr jungen Kerl dabei, der sich darum gekümmert hat und der war echt super engagiert und kannte sich mit den Dingen richtig gut aus. Ich werde jetzt vielleicht sogar bis zum Wochenende noch einfach Fotos, die Fotostrecke noch bei mir im Blog veröffentlichen, weil das so dermaßen interessant war. Innen drin hast du halt auf dem Boden, wenn du die ganze Kohle rausgezogen hast, natürlich immer noch jede Menge Asche rumliegen. Und da gehst du da rein mit einem, das ist ein langer Holzstab, wo vorne ein so ein grober Putzlumpen dranhängt, der im Wasser getränkt ist. Und dann schleuderst du diesen Putzlumpen durch den Boden und ziehst den, oder schlägst die Asche, die noch drin ist, raus. Also auch die Kohle, die noch drin ist. Ganz bestimmte Technik, mit der du dann noch den Rest da rausholst. Da fliegen wirklich die Aschestücke, die Kohlestücke noch durch die Öffnung wieder raus. Weil du kriegst es mit einem Schieber nicht so sauber hin. Deswegen hast du diesen nassen Lumpen, mit dem du dann quasi diese Dinger noch da rausholst. War super interessant.
Vielleicht ist auch sonst deswegen auch bei so traditionellen Broten der Boden immer so schwarz.
Ja, das ist wusste ich auch nicht. Was die dann halt machen, wenn die das Brot fertig haben, weil das kommt, die Pizzen und sowas, die wir gemacht haben, kamen auf Bleche. Aber die Brote kommen wirklich so direkt auf den Stein. Was die dann machen, wenn die das Brot, den Brotleib fertig haben, wird der komplett in Kleie unten drunter nochmal gewendet. Was unten drunter die Kleie ist, weißt du, was es ist? Wie heißen das nochmal? Weizenkleie. Kannst du ja auch Müsli von machen.
Ach so, ja, ja, doch.
So Kleieflocken. Ja. Und dann kommen die dann auf dieser Kleie in den Ofen, werden gebacken, kommen raus und du kannst dann, die werden dann mit einer Bürste, wird die Kleie wieder runtergeholt und diese Asche, die noch drin ist, geht einfach mit weg. Also du hast eigentlich,
das muss man nicht.
Die haben sehr wenig Asche eigentlich mit dran am, am Brot noch. Also natürlich hast du ein paar Spuren davon, aber sehr, sehr wenig. Ja, und was du dann halt auch kontrollieren musst, ist unheimlich den Luftzug, gerade wenn du das Ding befeuerst. Und bei dem Ding hier, in dem wir gebacken haben, waren da einfach zwei Eisenstäbe, mit denen du das wie beim Ofen zu Hause auch, wo du das kennst, kannst du das Ding halt dann temperaturmäßig steuern. Daneben war noch der ganz, ganz alte Backes und da sind einfach, das sind zwei Röhren, die gehen in den Backraum und da sind zwei Steine, die in einer bestimmten Form, die da oben drauf sitzen, die kannst du nur durch Drehen steuerst du den Luftzug. Und wenn du verkackst und das Ding sich halt falsch, wenn du es falsch gedreht hast, kann es also sein, dass der Stein bis runter in den Bratraum rutscht. Das heißt, der junge Mann sagte, es gibt nur noch ganz wenige im Dorf, die das Ding auch bedienen können, weil du hast unheimliches Fingerspitzengefühl, unheimliche Erfahrung, weil, also, das kommt halt echt noch von früher, wo die halt keinen Mechanismus dafür hatten, sondern wirklich nur einen Stein, der auf einem Loch liegt und der durch spezielles Drehen dann den Luftzug kontrolliert. Ist doch der Hammer, oder?
Ja, ist schon eine krasse Sache, also. Mal eine schöne alte Tradition, die da irgendwie am Leben gehalten wird. Was hast du denn gebacken? Das hast du uns noch nicht verraten.
Also wir haben zuerst Flammkuchen gemacht. Mhm. Mit einfach Creme fraiche, Schinken, Zwiebeln. Danach gab es Pizza. Ganz vielerlei verschieden belegt. Da auch ein kleiner Tipp, den hatte ich mir vorher überlegt, einfach eine Scampi-Pizza zu machen. Und ich habe mittags einfach Knoblauchöl gemacht. Einfach nur Knoblauch und Öl püriert. Noch nicht mal mit Salz abgeschmeckt. Das hat so viel Schärfe. Hab dann einfach den Pizza ganz normal belegt, Scampis oben drauf und dann das Öl drüber geträufelt vorm Backen. Und es waren wirklich nur Pizzateig, Tomatensauce, Käse, Scampis und dieses Öl drauf. Und die Pizza haben alle gefeiert. Da konntest du mit Kräutern und anderen Zutaten oben drauf. Das war so simpel.
Aber kennst das nicht so aus der Altstadt, man ist betrunken, geht nach Hause und isst noch eine Pizza und machst da den Knoblauchöl drauf?
Ja, geil.
Daher kenne ich das.
Ja.
Es ist einfach Knoblauchöl auf einer Pizza, ist einfach mega geil. Ich habe letzte Woche, ohne Scheiß, habe ich letztes Mal Knoblauchöl gemacht, extra nur, weil ich eine Pizza gebacken habe.
Ja, also die kannst du ultra gut gebrauchen für sowas.
Genau, für sowas, ja. Und ich meine, Knoblauchöl kann man sowieso, wenn man mal eben Knoblauch braucht, ne, ich habe mir jetzt ein ganz Glas fertig gemacht, dann einfach super dosiert immer den Knoblauch einsetzen und aber gerade auf Pizza ist das Knaller. Meinst du denn, ist es ein Unterschied, dass wenn man es vorher drauf macht als nachher?
Also ich fand jetzt hierbei, ich habe es alles vorher drauf gemacht, ich habe es nachher nicht probiert.
Ja.
Ich glaube, es hat mehr Würze auch sich einfach mal anders verteilt, glaube ich. Und durch das Erhitzen vom Knoblauch war er, glaube ich, auch nicht so aggressiv, wie er pur war. Ich glaube, pur drüber wäre sehr bissig gewesen. Und so, dadurch, dass es eingezogen ist, ein bisschen, ja, weiß ich, die Hitze hat es ein bisschen gemildert. Es war präsenter Knoblauchgeschmack da, aber nicht so aggressiv.
Okay, vielleicht ist es wirklich dann so ein bisschen harmonischer.
Ja. Fand ich auf jeden Fall sehr geil.
Aber wie gesagt, ich kenne das nur, wenn man so in der Altstadt, in Düsseldorfer Altstadt feiern war. Man weiß, heute gehen wir mal ohne Frau nach Hause oder lernt nichts mehr kennen. Dann gehen wir jetzt mal in Ruhe eine schöne Pizza mit Knoblauchöl essen. Das war dann so die Tradition.
Ja.
Ja.
Und dann haben wir zum Schluss noch einen schönen Streuselkuchen mit Kirschen und einen puren Streuselkuchen gemacht. Und den dann warm zum Nachtisch gegessen. Das war so Porno. Also ich auf warmen Streuselkuchen finde ich einfach nur geil. Wirklich nur geil. Und wir hatten dann ein bisschen von diesem süßen Hefeteig hat er noch übrig gehabt und da hat er ein schönes einen Hefezopf geflochten. Und den dann auch noch ausgebacken, den haben wir dann am nächsten Morgen zum Frühstück gegessen. Gedicht.
Wie ist das denn dort organisiert? Bringt jeder einfach was mit, worauf er Bock hat? Oder?
Ich weiß nicht, wir haben jetzt halt den gemietet für die Agentur, für den Stammtisch. Wir waren halt ein paar Leute und von einer Kollegin von mir, der Vater ist Bäcker oder Konditor, also nicht mehr hauptberuflich, hat es aber mal gelernt. Ich weiß nicht, man darf das eine nicht zu dem anderen sagen. Ich weiß nicht, ob er Bäcker oder Konditor ist. Er kann auf jeden Fall sehr gut backen und er hat halt die ganzen Teige vorbereitet und wir haben noch Belag mitgebracht. Und dann haben wir zusammen halt in der kleinen Backstube gestanden und haben das zusammen vorbereitet und ja, also ich weiß, bei dem Backesverein ist es, glaube ich, so, ich weiß gar nicht, ob die zusammen auch den großen Teig für die haben eine richtig fette Knetmaschine da stehen gehabt, dass die dann zusammen die für den Brotlaibe dann was machen. Ich bin mir gar nicht sicher, was du da, wie das im Verein organisiert dann wirklich funktioniert.
Aber man kann es quasi für ein Event und so mieten, quasi.
Genau, du musst halt Leute haben, die sich damit auskennen. Also ohne einen, der sich damit auskennt, kriegst du das Ding halt nicht.
Ja, okay.
Ja, aber ich denke, Es macht auf jeden Fall Spaß, sich bei so einem, du kannst auch bei einem Backes-Verein, also bei uns ist das so, kannst du Mitglied werden, das kostet, glaube ich, 10 Euro oder 5 Euro im Jahr. Und du kriegst dann jedes Mal, wenn die backen, glaube ich, ein Brot. Zum Beispiel schon.
Krass.
Und du hast halt die Gaudi, wenn du mal damit hingehst und dir das anguckst. Also, das hat echt, ich habe mir das überhaupt nicht so vorgestellt. Das hat echt Spaß gemacht.
Herr Nentwick, was kostet eigentlich auch Brot backen, ne? Das ist der zeitliche Aufwand und die Handwerkskunst, das kostet halt Geld, ne?
Ja.
Die Materialkosten sind da echt noch überschaubar.
Ja. Also, ich werde jetzt mal, ich bin jetzt echt heiß da drauf. Ich habe, wenn die das nächste Mal das Ding anschmeißen und mal Brot backen, bin ich auch herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen. Und da werde ich auf jeden Fall nochmal mal hingehen und mit den Finger in den Teig stecken.
Und ich finde auch, in so einem Ofen kriegst du auch eine Hitze hin, die nicht zu Hause mal eben nachproduzieren kannst mit deinem Umluftofen. Das ist was ganz, ganz anderes.
Ja, also ich glaube, die Hitze, also da war ein Thermometer, ich weiß nicht, wie gut das noch funktioniert hat. Das war jetzt auch so bei 220 Grad. Das war jetzt nicht so diese Ultra-Hitze.
Ja, so, aber irgendwie so dieses...
Die Art der Hitze ist,
glaube ich, genau, besonders. Ja, genau, die Art der Hitze, ne?
Ja. Einfach, das ist wie Grillen über Gas oder Kohle. Ich glaube, es ist einfach, die Hitzestrahlung ist einfach total anders. Und das hat echt, aber gerade auch bei so schnellen Lebensmitteln wie so Flammkuchen und Pizza war das echt gut.
Ja, der Stein wird ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen höhere Temperatur haben.
Wenn du es direkt draufstellst, ja, vielleicht, ja.
Ja, denke ich, gehe ich auch mal von aus.
Ja, auf jeden Fall sehr leckere Veranstaltung, eine sehr schöne Gaudi.
Ja, sehr schön.
Informiert euch mal, ob es irgendwo bei euch gibt. Und ich habe es nämlich auch gehört aus dem Sauerland, irgendwer hat geschrieben, die haben das da auch. Einfach mal informieren, ob es so ein Ding gibt, weil die brauchen Unterstützung, die brauchen auch immer Nachwuchs und ist, glaube ich, auch echt schön, auch wenn du Kinder hast oder sowas und denen das zeigen willst. Das macht, glaube ich, mega Spaß.
Wann hast du es gemacht? Dienstag?
Letzten Dienstag, ja.
Du weißt ja, was da an dem Tag war, ne?
Ja, da hast du auch Event gehabt.
Ja, irgendwie überschneidet sich das leider oft so, ja, dass wir nicht gemeinsam an Events teilhaben können. Ja, ich habe mal ein Craftbeer-Tasting organisiert in der fetten Kuh und tja, war ganz lustig. Wir hatten 6 Craftbeere, im Endeffekt waren es 7, weil wir aus dem Aventinus, also dem Schneiderweiße Aventinus live noch einen Aventinus Eisbock gemacht haben, was sehr gut funktioniert hat. Hat mich echt überrascht, dass es so einfach geht im Endeffekt. Und dann gab es halt Slider in der fetten Kuh, was auch noch eine Premiere war.
Habe ich gesehen, ja.
Ja, wird auch bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass wir Slider machen. Sehr schöne Sache. Also gerade wenn man so am Abend 3 Slider isst, ist es echt schön.
Ja, wie gesagt, wir hatten das schon mal bei dem Hardrock-Café-Event drüber gesprochen. Einfach, wie war denn das vom Verhältnis Brötchen zu Fleisch und so? Hast du genug Aroma dran gekriegt? Weil ich habe schon irgendwie das Problem im Moment bei Slidern, dass du, ja, zu wenig Geschmack eigentlich
überhaupt kein Problem. Also unser Bäcker hat erstmal die Größe perfekt hinbekommen. Das waren jetzt auch so von der Höhe und so auch keine Kugeln oder so. Die waren schon relativ flach.
Ist auch wichtig, glaube ich, ja.
Ja, und dann Fleisch haben wir 80, also das Brötchen hatte so einen Durchmesser von 7 cm. So gute 80 Gramm Fleisch, also 70 bis 80 Gramm Fleisch hatten wir drauf, also schon relativ einen guten Batzen, würde ich mal sagen. Und dann eben halt habe ich sehr auch aromenbetonte Burger gewählt. Ich habe einmal einen Teriyaki-Burger gemacht und da habe ich auch nicht runterreguliert, skaliert von der Menge der Avocado. Wir haben ja immer so eine Viertel Avocado auf dem Burger drauf. Und die haben wir auch auf dem Kleinen gemacht.
Okay.
Ne? Und dann die Teriyaki-Soße auch nicht zu wenig. Und beim Barbecue-Bacon-Cheese hast du eh nur Sachen, die krass aromatisch sind.
Ja.
Und das dritte war ein Süßmais, also ein Burger mit gebratenen Süßmais, also mit Paprika, ganz, ganz, ganz wenig Zimt, Chili, Knoblauch, Zwiebeln, so ein bisschen kreolisch gewesen und das hatte eh nochmal auch so ein ganz schönes Aroma, wo man dann auch wirklich so 2 Esslöffel aufs Fleisch gelegt hat und das dann nochmal mit einem Monterey Jack Cheddar Käse überbacken hat. Also Es war auf jeden Fall, also es waren eher Geschmacksbomben, statt dass es irgendwie untergegangen ist. Also, aber ich hab, war ja auch von dir gut vorgewarnt, muss ich zugeben, ja.
Ja.
Und was wir getrunken haben, was richtig geil ist, was ich echt seitdem vermisse, ist eine Wies. Eine Kölner Wies. Kennst du das?
Nee.
Das ist quasi so eine Art unfiltriertes Kölsch. Na, deswegen darf es auch nicht Kölsch heißen, weil Kölsch ist immer filtriert. Mhm. Und da, das hat irgendwie, das war ein Mühlenkölsch als Wies. Und das hat dann auch, diese ganzen Mineralstoffe sind da noch drin, die sind halt nicht rausgefiltert. Na?
Okay,
das
cool.
Das ist schon nie getrunken. Eiskalt vom Fass haben wir das getrunken, mega lecker. Wow. Also, ja. Wenn ich irgendwie finde, dass man eine Wies kaufen kann, könnte das nochmal ein Sommergetränk werden. Von Hellas gibt's das, aber das ist absolut nicht meine Lieblingsbrauerei. Muss ich leider immer wieder so feststellen. Hm. Mit jeder Sorte, die ich probiere. Eigentlich sehr sympathische Leute und auch eine ganz kleine Familienbrauerei, aber es gibt auch halt Biere, die eigentlich schmecken.
Ja. Hm. Ja, ja. Sehr schön. Ja.
Tja, viel gab's zu erzählen, ne? Wieder so einen kleinen Urlaubsausflug gemacht.
Ja.
Und dein schöner Event in der Backstube und vor allen Dingen in Hamburg, ne?
Ja. Ich meine, wenn die Hörer Bock haben, mal sowas zu machen in der Backstube, vielleicht kann man sowas ja nochmal organisieren, wenn da irgendwer sich für interessiert. Man kriegt genug Leute für sowas zusammen und man findet einen Termin, wo irgendwer Zeit hat, kann man das gerne mal hier bei uns im Ahrtal machen. Ich kann mit dem Bäcker reden, ob er Lust hat, und dann machen wir da mal ein kleines Event draus. Dann müsst ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf habt.
Müssen sich genug melden, auf jeden Fall.
Ja,
dann könnte man sich mal Lust sowas
besteht. Genau.
Gerne überlegen.
Ja. War auf jeden Fall ein sehr interessanter Event. Ja. Also ich muss sagen, ich bin jetzt durch.
Ja, ich habe mir irgendwann auch so diese Woche gedacht, wo ich dich auf Instagram gesehen habe, du kannst auch nichts mehr Normales kochen oder essen, oder? Aktuell überschlägt es sich ein bisschen.
Och, geht eigentlich. Ich habe jetzt ja am Wochenende...
Also ich meine, dass du gut damit leben kannst, glaube ich dir gerne.
Am Wochenende habe ich jetzt nicht viel gepostet. Da gab es viel Bier, ja. Den Burger vielleicht noch, aber ansonsten, wir haben einfach Spaghetti mit Pesto und gebratenem Lachs gemacht oder Spaghetti Bolognese. Wir haben einen Abend Flammkuchen gemacht.
Ja, das waren die Bilder aus der Filet, die einfach dann
ja, klar.
So krass dann nochmal herausgestochen haben.
Ja. Ja, am letzten Abend, Sonntag, ich habe samstags vorbereitet, einen schönen Kartoffelsalat, schön einen Tag ziehen lassen, mit einfach Bockwürstchen dabei. Ich kann auch normal essen, nur wen interessiert das denn?
Ja, das kann man, sowas kann man natürlich nicht immer posten, das stimmt.
Ich will den Leuten ja nicht auf den Sack gehen, ne? Wenn ich jeden Tag was raushaue, ist das ja auch langweilig, die Leute ja vielleicht irgendwann, ne?
Ich hatte auch jetzt nicht das Bedürfnis, meine gebratenen Nudeln von heute zu präsentieren, zu lapidar, zu irgendwie gewöhnlich und, aber, ne, was willst du im Alltag auch unbedingt immer alles machen?
Ja.
Wenn du nur Highlights kochen würdest, würde ich das auch irgendwann langweilen.
Eben. Ja.
So sieht's aus.
Ja. Dann freut mich sehr, dass ihr uns wieder zugehört habt. Geht auf unseren Blog, schenkt uns Kommentare, verbessert uns, wo ihr könnt, damit wir es dann auch irgendwann besser erzählen können. Flattert uns durch, bewertet uns auf iTunes, auch sehr wichtig für uns. Tja. Ich freue mich über jeden Respond. Ihr könnt auch gerne über Twitter was schicken, über Facebook, egal woher. Gebt uns Feedback, das bringt uns weiter. Und ich gebe rüber an den Martin für die letzten Worte.
Ja, wieso immer ich? Nein. Du hast ja schon fast alles wieder gesagt, ne?
Ja, ja, gut.
Tja, macht so wie die mächtigste Frau der Welt, esst Matthias.
So fies ihr könnt.
Ja, so schön von oben so in den Mund reinhängen und los geht's.
So muss das sein. Macht's gut und lecker.
Ne? Genau. Lasst euch schmecken. Meldet euch. Wir hören uns.
Bis demnächst. Ciao.
Ciao.
Wuhu. Dann.
Saubersteig.
Saubersteig.
Sauerstark.
Sauerstark, okay.
Ja. So. Bam. Machst du die Einleitung?
Ja. Oder willst du es immer machen?
Nein.
Kannst du gerne immer machen.
Ich meine nicht, dass ich mich jemals mein Leben darauf vorbereiten könnte, aber habe ich nicht. Also ich finde so, irgendwie, um das souverän zu machen, ich bin nicht so der Typ dafür, dass ich das so immer aus der Lameng machen würde, wie der Kölsche sagt. Aber ja.
Gut.
Okay. Man müsste sich zumindest vorher Gedanken machen, sagen wir mal so.
Ja, naja, mache ich auch nicht.
Ja, du, aber beim ersten Mal bestimmt schon.
Beim allerersten Mal, okay. Aber bringt auch nichts. Das erste Mal ist immer scheiße.
Tja.